gerade erst vor ein paar Minuten aufgelegt und ich bin immer noch so happy und zufrieden mit von diesem Gespräch, weil Schimmel, wie ihn alle nennen, Tobias Schimmelbauer, einfach so unglaublich locker, flockig und cool und sympathisch erzählt hat. Schön, dass ihr dabei seid beim offiziellen Podcast der Liquimoli HBL. Das ist Hand aufs Herz. Ich bin Schmiso und Tobias Schimmelbauer schon so viele Jahre in der ersten, zweiten Liga unterwegs. Den kann man ja wirklich als zumindest mal Konstante unserer Liga bezeichnen. 2 Meter groß, trotzdem Außenspieler. Wie kam er da dazu? Der Albatros, so wie er auch mal genannt wurde. Er erklärt uns so ein bisschen, wie läuft es denn gerade beim HSV Handball? Das verflixte zweite Jahr, das schwere zweite Jahr, was es ja für die eigentlich gesagt gar nicht ist. Die stehen ja schon wieder überragend da. Wir haben so ein bisschen über seinen Positionskollegen Kasper Mortensen gesprochen. Der hat ja so ein bisschen andere Stärken und ehrlich gesagt, ein bisschen haben wir ihn schon in die Pfanne gehauen für sein Abwehrspiel. Also der Schimmel hat das vor allem gemacht. Ich habe mich nur so ein bisschen hinten dran gehängt. Aber gibt auch ein ganz ernstes Thema heute, was aber ein verdammt wichtiges ist. Movember sagt euch wahrscheinlich was. Ich habe auch ein kurzes Gespräch für euch, so 10 Minuten mit Professor Dr. Christian Wülfing geführt, um euch so ein bisschen zu sensibilisieren und zu erklären, was passiert denn, wenn man zum Urologen zur Vorsorge geht in Sachen Hodenkrebs. Und leider, muss man sagen, ist Schimmel sowas wie ein Experte, was das Thema angeht, weil bei ihm 2020 selber Hodenkrebs diagnostiziert wurde. Und ich sage euch, es ist krass beeindruckend, wie der damit umgeht, wie locker er darüber spricht, wie positiv der Mann bleibt. Und das ist, glaube ich, ein Zeichen, dass nichts irgendwie vorbei ist, wenn man so eine Diagnose kriegt, sondern früh genug zum Arzt gehen, dann wird alles gut. Das ist so ein bisschen die Quintessenz, aber das kann der Schimmel alles selber viel besser erzählen. Viel Spaß mit der Folge, die 80. ist es. Also langsam wird das ja fast eine liebgewonnene Tradition, dass ich als erstes mal so nach Namen, Spitznamen und so frage. Aber heute haben wir, glaube ich, wirklich einen, ist das der schönste Spitzname in ganz Handball-Deutschland? Ich würde fast sagen. Darf ich dich denn eigentlich so nennen, lieber Schimmel?
Ja, sehr, sehr gerne. Also es tut sowieso jeder, deswegen Schimmel, ich bin stolz auf meinen Spitznamen, kein Problem.
Also um es einmal richtig zu sagen, aber das habe ich ja schon im Intro schon, werde ich es dann schon gesagt haben. Tobias Schimmelbauer ist heute bei unserem Start. Danke erstmal für deine Zeit. Nennt dich noch irgendwer Tobias oder ist wirklich Schimmel?
Nee, also außer meiner Mutter wirklich niemand.
Ja, das ist witzig. Ist wie bei mir mit Schmiso und Florian. Da sage ich auch immer, ja, meine Eltern halt. Es wäre auch ein bisschen skurril, wenn die mich Schmiso nennen würden. So. Ich habe aber auch gehört, Albatros hat es da auch mal. Ist der inzwischen rum oder wird er auch noch von
manchen benutzt? Ja, nee, das war nur eine kurze Phase und da ist auch eigentlich Dirk Weizmann von der Bild-Zeitung für verantwortlich. Ich glaube, da habe ich mal ein gutes Spiel gemacht und mal 2-3 Tore mehr geworfen als sonst. Und der Albatros hebt ab oder so war da, glaube ich, die Schlagzeile.
Ah,
ja, genau.
Okay. Ich dachte, wegen deiner Spannweite oder weil du ein überragender Golfer bist.
Hat mit Golf nichts zu tun. Die Karriere steht mir vielleicht noch bevor, aber da habe ich, da bin ich noch nicht so im Game.
Ein Albatros ist ja, glaube ich, 3 unter Par, ne? Also wenn du quasi ein Fünferloch mit 2 Schlägen oder Hole-in-One auf einem Par-4 spielst.
Das weiß ich gar nicht. Also auf der PlayStation haben wir früher immer mal Golf gespielt. Also Bogey, Double Bogey sind wir da eher ein Begriff als ein Albatros.
Ja, okay, das sind die. Ja, genau. Ich glaube, Birdie ist -1, Eagle ist -2 und ich glaube, der Albatros ist da -1.
Aber bis -2 wär ich noch mitgegangen. Ja. Aber Albatros ist mir neu, ja.
Ich glaube, den gibt es halt auch sehr selten. Also wann passiert das schon mal? Du sitzt gerade in den heiligen Hallen des HSV Handball.
Ja, hier im Jugendraum. Wir haben ja hier das Glück, dass wir echt eine geile Geschäftsstelle haben, wo auch unsere Kabine ist, wo eigentlich alles so auf einem Fleck ist hier.
Ja, Moment, was machst du denn im Jugendraum? Also so jung
bist du jetzt
auch nicht.
Das ist richtig, nee, aber hier ist schön ruhig, hier haben wir unsere Ruhe.
Sehr schön, sehr schön. Und heute noch, also wir nehmen auf in etwa eine Woche, bevor ihr es hört. Was ist denn heute? Heute ist Donnerstag, ne? Ich bin völlig durch. Also wir nehmen 6 Tage, bevor ihr es dann alle hören dürft, auf. Was stand die Woche so an? Was steht heute noch an? Training? Wie stressig ist es gerade?
Ja, es war letzte Woche mega stressig mit 3 Spielen in 7 Tagen. Deswegen haben wir jetzt heute, also diese Woche bisschen Gas rausgenommen und hatten gestern frei, alle mal, um ein bisschen sich zu erholen, ein bisschen Kopf frei zu bekommen. Und heute Mittag steht Training an und und morgen geht es dann schon nach Wetzlar, ja.
Wird immer heiter weiter,
ja. Wird ein bisschen stressig, weil hier irgendwie Freitag bis Sonntag der Elbtunnel gesperrt ist und wir Freitag mittags los wollen. Also das wird spannend, ja.
Oh, hast du eigentlich, Wetzlar ist das so, das ist Samstag 20.30 Uhr?
Genau,
so
richtig.
So ein Abendspiel? Ja. Hast du da eigentlich irgendeine Präferenz? Habe ich ehrlich gesagt selten mit Handballern drüber geredet. Das ist ja so für Sky zum Beispiel immer ein Riesenthema. Wann die Spiele ideal? Dann muss Andreas Weschenbach sich wieder kümmern, dass eine Halle da ist und alle zufrieden sind. Hast du irgendeine Präferenz? Wann spielst du am liebsten?
Ja, für mich persönlich jetzt eigentlich nicht mal. Aber ich höre es natürlich immer hier von meinen Kumpels hier in Hamburg. Ja, auf Sonntag 16 Uhr, Montag wieder arbeiten. Und da ist natürlich auch jeder gerne mal auf der Couch. Die wollen immer alle die Freitag- oder Samstagabendspiele gerne. Aber für mich.
Ja, Moment, wie viel trinken die denn, dass die an einem Sonntag 16 Uhr Spiel danach montags nicht arbeiten können? Was hast du für Freunde?
Ja, ist ein besonderes Klientel.
Stark. Da möchte ich mal mit eingeladen werden. Das klingt nach einer lustigen Runde.
Ja, aber für mich als Spieler tatsächlich, ja klar, also wenn man natürlich Freitag spielt und gewinnt, liegt es natürlich auf der Hand, dass man gerne mal das Wochenende frei hat. Insofern wäre das vielleicht nicht verkehrt.
Ja, okay.
Aber
ja.
Nee, ansonsten ist es mir eigentlich.
Dir ist es gleich.
Also die Anwurfzeit sonntags um 13 Uhr oder um 12:30 Uhr, diesmal gab, glaube ich, auch bei Sky, die war jetzt nicht krass, so ganz beliebt. Ja. Also die würde ich ausschließen.
Ja. Ich habe da die meisten Spiele im Tiefschlaf kommentiert. Nein, natürlich nicht. Schimmel, du hast halt gesagt, drei Spiele waren es. Es war dieses irre, fast 80-Tore-Spiel, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, mit den Rhein-Neckar-Löwen.
Ja,
wenn ich glaube, ging's los. Ne? Und dann hattet ihr
In Erlangen und dann zu Hause Berlin. Ja.
So, fangen wir mal bei dem Löwenspiel an. Wie kam das und wie war das für dich, dass da, ich weiß gar nicht wie viel, aber da waren ja massig Fußballfans da, ne? Waren geile Bilder.
Ja, das muss man schon sagen, das war geil. Ich war im Vorfeld eigentlich gar nicht so drauf eingestellt. Hab von der Ticketaktion jetzt auch erst am Spieltag was mitbekommen. Und hab mir dann schon gedacht, okay, da wird bestimmt viel davon abhängen, ob der HSV Fußball jetzt gewinnt oder nicht. Und als das dann geklappt hat, das war dann schon beeindruckend. Ja, die Leute hatten Bock und es war eine einmalige Atmosphäre. Das kann man nicht anders sagen. Hat richtig Spaß gemacht, ja.
Mhm. Hat sowas einen Einfluss auf ein Spiel?
Ja, irgendwie in dem Fall vielleicht schon, weil also ist natürlich schwierig zu sagen, aber gerade in dem Spiel haben wir uns halt wirklich so ein bisschen in Rausch gespielt. Und also wenn man jetzt sagt, an dem Tag ging alles, dann war das vielleicht so ein Tag. Also dann kam irgendwie alles zusammen, muss man sagen. War ein geiles Spiel, ja.
Und 40 Tore ist ja ein, wenn ich mich nicht irre, ich habe mich an dem Tag nur. Nee, ich habe das am Rande gesehen, aber da hatte ich selber Sendung. Ich glaube, ich hatte die Konferenz auf einem Screen aufliegen, aber da müsst ihr ja hoch und runter gerannt sein. Also wie schafft man denn, was war 40, 37, wie schafft man denn 77 Tore zusammen? Hast du auch nur noch gepumpt am Ende? Oder hat Kasper da viel gespielt?
Ja, nee, Kasper hat viel gespielt. Ich habe auch gespielt, aber ich muss ja dann, ich biege ja dann meistens kurz vor der Mittellinie links ab. Deswegen hält sich da mein Atem in Grenzen. Aber das liegt natürlich in erster Linie auch an Rhein-Neckar-Löwen, die wirklich ein brutales Tempo gehen, also wie Magdeburg in ihren besten Zeiten, sage ich, hätte jetzt was gesagt. War ich jetzt.
Moment, wann waren die denn? Die sind doch jetzt gerade die besten Magdeburger.
Das stimmt. Aber nee, ich meine jetzt so, als Magdeburg ja so ein bisschen den Tempo-Handball neu erfunden hat, beziehungsweise nochmal ein neues Tempo reingebracht hat. Ja. Und da standen die Rhein-Neckar-Löwen, die stehen diese Saison wirklich in nichts nach und wir wussten es natürlich vorher, aber während des Spiels ist dann, wenn man es dann live sieht, nochmal krasser und dass wir das Tempo dann mitgehen konnten, war natürlich cool. Ja.
Mhm. Wie ist denn da bei euch so das Gefühl? Jetzt habt ihr gegen Erlangen und die Füchse zweimal relativ deutlich verloren. Das waren so 6, 7, 8 Tore, glaube ich. Aber das sind ja nur auch Teams. Also die Füchse, glaube ich, wenn das so weiterläuft, können die ja sogar Richtung Meisterschaft mitspielen. Der HC Erlangen hat einen überragenden Saisonstart. Ist das für euch noch, ich sag mal, okay? Oder sagt man schon, ach nee, eigentlich wollen wir die auch alle putzen?
Ja, also man muss natürlich ein bisschen realistisch bleiben, aber von der Grundeinstellung ärgern wir uns natürlich schon sehr über jede Niederlage, das ist keine Frage. Und in Erlangen, klar, am Ende wurde es dann deutlich, aber ja, nach 45 Minuten war es eigentlich ein ausgeglichenes Spiel. Da hat man vielleicht dann schon ein bisschen gemerkt, dass es jetzt auch nicht unser allerbester Tag war. Und dann wird es natürlich überall schwer. Aber ja, also unser Anspruch ist natürlich schon, es jedem Gegner so schwer wie möglich zu machen. Und vor allem zu Hause nach dem Rhein-Neckar-Löwen-Spiel rechnet man sich da natürlich irgendwo auch eine Minimalchance gegen die Füchse aus. Aber die hatten natürlich einen Tag, wo wir am Ende sagen müssen, dass wir da nicht dagegenhalten konnten. Ja.
Mhm. Aber ihr seid schon auch, also das finde ich, zieht sich so ein bisschen durch eure Saison, dass ihr oft ganz schön Highscoring-mäßig unterwegs seid. Ich weiß noch, wo ich einmal da war, das waren, was habt ihr da gemacht? Ich glaube 33, dann diese irren 40 gegen die Füchse, auch beide Richtung 30 Tore unterwegs. Also ihr scheint ja das Tempo auch nicht zu
fahren. Ja, nee, das nicht. Also wir wollen natürlich auch schnellen Handball spielen, das zweifelsohne, aber... Ja, am Anfang der Saison hatten wir so ein Gegentore-Schnitt, sag ich jetzt mal, vielleicht von 27, 28 Toren. Jetzt die letzten Spiele ist es dann schon eher Richtung 33, 34, ja, eher Richtung 33, 34 im Schnitt gegangen. Ja. Und ja, dann wird es natürlich auf Dauer dann auch schwer, vielleicht Spiele zu gewinnen. Also man muss natürlich schon schauen, ob man sich selber zutraut, jedes Spiel 35 Tore zu werfen. Mal gucken, wo da so unser Weg hingeht, aber ja, ich hoffe, dass wir hinten ein bisschen stabiler werden. Ja.
Sag mal ehrlich, ihr wart letztes Jahr so der furiose Aufsteiger, das hat einfach Bock gemacht, junge Truppe, ihre Geschichten von Weller zum Beispiel, der von der vierten Liga hochgeht und auf einmal einer der dominanten Kreisspieler in der Bundesliga ist, was eigentlich völlig irre ist. Hattet ihr ein bisschen Schiss vor Jahr zwei, wo diese Euphorie weg ist, oder die kann auch noch da sein, aber wo euch die Gegner langsam kennen und auch wissen, wer da so kommt. War da so ein bisschen Grummeln im Sommer?
Ja, wir haben es natürlich mal angesprochen. Also das bekannte zweite Jahr ist natürlich immer das schwerste Jahr. Kennt man ja aus dem Sport, aber ja, wir haben schon ein gewisses Selbstvertrauen und haben auch gute Leute dazu bekommen. Deswegen war uns jetzt schon klar, dass wir jetzt nicht Abstiegskandidat Nummer 1 sind. Aber ja, wir haben uns natürlich auch intern ein paar Dinge vorgenommen, die jetzt gar nicht am Tabellenplatz oder an einem Punktestand vielleicht gemessen sind, aber die wir halt dieses Jahr besser machen wollen und unter anderem halt, dass wir mehr Heimspiele gewinnen wollen, weil wir letztes Jahr auffallend auswärts stark waren, sage ich mal, und unsere Fans hier schon gesagt haben, ja, ihr Männers, also ist ja alles schön und gut, aber wir freuen uns auch, wenn wir zu Hause mal einen Sieg feiern können. Und das war so auf der Agenda relativ weit oben, dass wir da vielleicht nochmal das vielleicht irgendwie hinkriegen. Ja, klappt bis jetzt ja ganz gut.
Ist halt, ne, ihr habt schon eine verdammt große, wuchtige Halle. Die kennen, glaube ich, alle aus den letzten Jahren Final Four sehr gut, die das mal erlebt haben. Das ist ja, also ist natürlich geil bei ganz großen Spielen, aber so eine große Halle anzuzünden, ist ja auch manchmal schwerer als so einen kleinen Hexenkessel, ne?
Ja, das auf jeden Fall. Also wir haben ja auch noch die zweite Halle in Alsterdorf, die war jetzt wegen Umbau ein bisschen gesperrt, aber ja klar, in der großen Halle, klar, die Preise sind Hamburg-like, sage ich jetzt mal, hier ist alles ein bisschen teurer und die Leute sparen, das merkt man natürlich schon, wenn nicht so viele Leute in einer 13.000 Leute Halle Arena sind und man dann vielleicht nicht den besten Tag erwischt, dann ist es natürlich klar, ja, nee, man muss natürlich die Fans mitnehmen, zweifelsohne,
ja. Ja, also hast schon gesagt, Heimspiele, so ein bisschen mehr Fokus drauf. Ich habe mir, glaube ich, genau euer Sahnestück rausgesucht. Als ich da war, habt ihr den BHC mit 10 Toren geschlagen. Das war schon verdammt eindrucksvoll. Ich weiß, wir sind jetzt eher so Mitte der Hinrunde. Ich glaube, 5, 6 Spiele sind es noch bei euch. Kannst du schon mal so trotzdem ein kleines Fazit ziehen für dein Gefühl? Wie seid ihr reingekommen in die zweite HBL-Saison nach Rückkehr?
Ja, wir sind eigentlich gut reingekommen, klar. Denkt man sich immer, ja, in dem einen Spiel wäre vielleicht noch ein bisschen mehr gegangen. Ja, da hätten wir vielleicht noch 2 Punkte holen können, wenn ich jetzt dann in Melsungen, wo wir auch am Ende relativ deutlich verloren haben. Aber es ist halt einfach so, wenn man keinen guten Tag hat, und das ist ja auch das Schöne an der Liga, dann wird es einfach überall schwer. Und wenn man aber einen guten Tag hat, dann kann man auch überall Punkte holen. Deswegen, also ich würde sagen, wir können mit dem Punktestand jetzt aktuell zufrieden sein. Klar kann man immer zwei, drei Punkte mehr haben. Mhm. Aber jetzt auch gerade mit dem Highlight-Spiel gegen die Löwen zu Hause und mit der wiedergewonnenen Heimstärke, jetzt hast du gesagt, können wir absolut zufrieden sein, finde ich, ja.
Ich finde das schon krass, ne? Weil ihr seid jetzt 10 vor auf die beiden, die richtig, es gibt ja auch zwei mit Winden und haben die richtig unten drin hängen. Aber ganz ehrlich, es ist immer noch erst euer zweites Jahr Bundesliga, ne? Bist du nicht manchmal selber überrascht, wie problemlos ihr euch direkt wieder so deutlich vom Abstiegskampf entfernt habt? Also das Thema, da müsst ihr ja schon ganz schön zugehen, dass ihr da reinrutscht.
Ja, also stimmt. Also ich, wie gesagt, wir haben echt einen super Kader. Klar muss man sich ab und zu mal die Augen reiben, als ich hierher gekommen bin. Also nicht nur der Aufstieg, sondern die Entwicklung vom ganzen Verein und auch von den jungen Spielern. Du hast einen Weller angesprochen. Es ist wirklich, wirklich beeindruckend. Also erstmal, als ich herkam, was für Talente das waren und was für Bundesliga-Spieler es jetzt sind in den 3 Jahren. Ja. Also da kann man wirklich vor den einzelnen Jungs nur einen Hut ziehen. Die arbeiten wirklich individuell hart an sich. Der Toto managt das Ganze mit uns erfahrenen Spielern, mit den ausländischen Spielern, den jungen Hamburger Spielern. Das ist echt alles ein super Gefüge und es macht einfach Spaß, kann man nicht anders sagen. Ja.
Wie arbeitet Toto eigentlich so? Der ist ja so ruhig, aber manchmal spricht er dann schon mal was sehr, sehr deutlich an. Ich habe so ein paar O-Töne von ihm noch im Ohr, als er mit Spielen mal nicht so glücklich war. Wie ist der so als Trainer? Ist er so ruhig bei euch, wie er nach draußen immer wirkt?
Also er ist schon sehr ruhig. Das ist halt so.
Also es ist kein Two-Face-Toto sozusagen. Es gibt jetzt nicht den Choleriker.
Er ist vor der Kamera nicht sehr ruhig und rennt hier aufgedreht durch die Geschäftsstelle. Also so ist es nicht. Er ruht so ein bisschen in sich, dass der Eindruck, der täuscht nicht. Und aber es ist überhaupt nichts Negatives in dem Sinne. Also jeder ist ja, wie er ist, und er strahlt einfach diese Ruhe aus und können sich einige vielleicht auch ein Stück von abschneiden oder die Ruhe, ja.
Oh, sag mal, wer denn?
Ja, da bist du natürlich gleich da, ja.
Grüße an Nikola Jakobsen, schicke ich mal in deinen Namen.
Ja, zum Beispiel, nein. Wo waren wir jetzt stehen geblieben? Genau, Toto ist ein ruhiger Typ und klar, also er kann,
Er kann
natürlich auch sauer werden. Also man darf seine Geduld jetzt nicht überreizen, das ist klar. Aber
Was regt den auf? Sind es irgendwie einzelne Fehler, die man macht? Oder ist das dann sowas wie nicht vernünftig zurücklaufen? Oder wie bringt man den auf die
Beine? Ja, also in erster Linie natürlich mit Niederlagen, das ist klar. Aber man kann jetzt eigentlich keine Grundcharakteristik, mit dem man jetzt in Wallung bringt, nennen. Ja. Zurücklaufen regt jeden Trainer auf. Aber da kann ich jetzt eigentlich nichts sagen. Ne.
Ja, ja. Ich habe mal mit Schwalbe drüber geredet. Der hat mir das alles so ein bisschen erzählt, wie das alles wieder losging, das Projekt beim HSV und wie dann auch Toto da installiert wurde sozusagen. Bei mir ist das eher so hängen geblieben. Also es war jetzt nicht so, dass der gesagt hat, hier doch Bundesliga-Trainer werden, das ist fest in meinem Plan, sondern der wurde da eher so reingeschubst und dann lief das immer besser. Und jetzt ist der auf einmal, also jetzt, na gut, ist vielleicht noch ein bisschen früh, um zu sagen, gestandener Bundesliga-Trainer, aber man hat ja das Gefühl, der hat alles im Griff. Findest du nicht auch seine Entwicklung ziemlich krass? Also mir geht das auch
so. Ja, finde ich gut, dass du es ansprichst, weil ich weiß nicht, ob mir das jetzt zusteht, aber auch ich als Spieler habe in den letzten 4 Jahren auch die Entwicklung vom Toto miterleben dürfen. Und man merkt auch einfach, wie er sich als Trainer stetig weiterentwickelt. Also sei es jetzt die Videoanalyse oder die Ansagen im Spiel oder die Vorbereitung auf die Gegner, das wurde jetzt auch im Laufe der Jahre einfach immer mehr. Klar, Von der zweiten in der ersten Liga muss man vielleicht auch mehr machen, aber es gibt sicherlich auch viele Zweitligatrainer, die sich sehr akribisch auf die Gegner vorbereiten. Deswegen ist es auch, auch schön zu sehen und dass man sich als Trainer, ich meine, der Toto hat alles gewonnen, er hat jedes Spiel jede Art von Spiel mehrfach durchlebt und man meint, man hat alles gesehen, aber ja, wenn man auch als Trainer, gibt es sicherlich auch Entwicklungsschritte, die man einfach durchmacht und genau wie die Mannschaft sich entwickelt, entwickelt sich auch der Toto immer weiter und ja, das macht Spaß. Mhm.
Wo kann denn das noch hingehen eigentlich? Ich meine, es ist gar nicht so lang her, da war der HSV Meister und Champions-League-Sieger und sowas. Ne? Auch wenn in einer ganz anderen Konstellation, das wissen glaube ich alle, die hier
sind. Ja, zuhören. Das ist natürlich eine spannende Frage. Also ich kann nur noch sagen, als ich hier vor 4 Jahren hingekommen bin, du hättest mich gefragt, Schimmel, wo kann das jetzt hingehen? Ja, klar, man kann immer träumen, aber man muss natürlich auch ein Stück weit realistisch bleiben. Es muss vieles passen, die Außenbedingungen, die Sponsoren, die Verletzung, was da alles reinspielt, aber also der Standort Hamburg, da brauchen wir nicht drüber reden, das ist natürlich für die Bundesliga ein absolutes Brett und die Handballbegeisterung hier ist mega groß, deswegen ist nach oben hin theoretisch eigentlich kein Limit, aber es muss natürlich langsam wachsen, also man kann jetzt hier nicht von 0 auf 1000 oder von, weißt du, was ich meine?
Habt ihr ja schon eh relativ schnell geschafft, ehrlich gesagt.
Eben. Also unsere Kurve, die ist schon relativ steil. Wenn die jetzt mal ein bisschen abflacht über 2 Jahre und man dann in 6 Jahren vielleicht irgendwo ist, wo man sein will, dann ist das, glaube ich, eher so ein bisschen gesünder. Aber wenn die Kurve natürlich weiter so steigt, da beschwert sich natürlich auch keiner. Keine Frage. Ja. Also alles kann, nichts muss.
Schade. Ich hätte jetzt so gern so einen Boulevardsatz gehabt wie Schimmelbauer verspricht Titel in den nächsten 5 Jahren.
Habe ich leider noch nicht hinbekommen.
Kein ausreichend guter Interviewer. Sag mal, das ist ja auch gar nicht so lang her, dass ich ihn hier hatte und ich habe mich endgültig schockverliebt in deinen Positionskollegen, Kaspar Mortensen. Das ist ja so ein irre geiler Typ. Wie ist das bei euch so, die Aufteilung? Ihr seid ja sehr unterschiedliche Spielertypen. Du bist riesengroß, du hast eine Riesenspannweite, du kannst überragend Abwehr spielen. Ich glaube, Abwehr, darf ich das so sagen, interessiert Kaspar, glaube ich, nicht so sehr, außer er kann einen Ball klauen und Tempo-Gegenstoß laufen. Oder tue ich ihn da unten?
Also die letzte Aussage, wenn du darauf jetzt direkt eine Antwort haben willst, dann kann man es leider so unterschreiben. Ja, ich hoffe, also ich hoffe jetzt, ich trete dem Kasper da jetzt nicht auf die Füße, aber ja, also ich weiß jetzt nicht, seitdem ich mit ihm zusammenspiele, wie viele Stürmerfouls er da rausgeholt hat, aber die sind wahrscheinlich an 1 bis 2 Fingern abzuzählen. Aber dafür läuft er natürlich die Tempo-Gegenstöße wie ein Großer, ja klar.
Ja. Wie macht er das? Weißt du, auf einmal ist immer da der Mortensen schon wieder, wenn alle noch in der anderen Hälfte stehen, steht er alleine vorm Torhüter.
Ja, der Kasper ist natürlich, also da muss ich wirklich eine Lanze für ihn brechen. Also er ist wirklich ein absoluter Vollprofi. Also durch die Verletzungshistorie, die er in Barcelona hatte mit seinem Knie. Ja. Hat er da wirklich einen Ehrgeiz und eine Disziplin, die wirklich zu beneiden ist. Also er macht sich auch wegen seines Knies gar nicht mit der Mannschaft warm, das muss man sich vorstellen. Er macht wirklich die ersten 25 Minuten sein komplett eigenes Ding, spielt kein Fußball. Wenn wir Fußball spielen, dann siehst du von dem noch nichts, sondern er bringt sich quasi jeden Tag quasi für seinen Körper, für seine Knie so ja, in so eine Verfassung, dass er dann trainieren kann und auch außerhalb des Trainings arbeitet er viel. Also da muss man wirklich einen Hut ziehen.
Schon krass, also wen das weiter interessiert, gibt es ja noch auf Abruf logischerweise die Folge mit ihm. Wie ist es bei dir, Schimmel? Du, mit 2 Metern, bist du eigentlich Strich 2 Meter?
1,99.
Ach, du sagst, du bist 1,9. Wie sagst du denn nicht, du bist 2 Meter? Das ist ein Amateurfehler.
Ja, eigentlich schon, ja.
Also ich, Alter, ich hatte jetzt die Tage wieder die Diskussion. Ich sage immer, ich bin 1,80. Dann, nee, nie im Leben. Du bist 1,78 oder 1,79. Ja, Leute, ohne Scheiß, das gönnt ihr mir jetzt nicht. Aber du gönnst dir nicht selber die 2 Meter? Ja gut,
mit 1,78 hat man natürlich die 2 Zentimeter nötiger als ich mit 1,99
Meter. Okay, das war ein Tor. Sehr stark von dir. Sehr gut. Kappen wir das Thema und fragen lieber, warum wird man denn mit 2 Metern eigentlich Außenspieler?
Ja, das werde ich natürlich häufiger gefragt, aber ja, in meiner Jugendzeit bei der SG Wallau-Massenheim gab es damals ja noch Bundesliga-Handball und da war es wirklich so, dass aus dem Umkreis, 50 Kilometer Radius, wirklich alle Talente der Region bei uns in der Jugend gespielt haben und ja, da hatten wir echt einen super starken A-Jugendkader und da waren einfach 3 Leute auf halb links, die besser waren als ich, so war es einfach. Und dann dachten wir, gut, dann dachten die halt, ja gut, aber einen Schimmel können wir trotzdem irgendwie gebrauchen, dann stellen wir den mal auf links außen. Und das habe ich dann ganz gut gemacht und irgendwie bin ich dann von der Position nicht mehr weggekommen, ja.
Okay. Also das ist immer wieder so krass, was so eigentlich ja Zufälle dann so prägend für eine Karriere machen. Und dass du in der Abwehr halb und ich weiß jetzt ehrlich gar nicht mehr, deckst du auch Mittelblock?
Ab und an, ja. Also ich habe die Saison auch schon und auch letzte Saison schon im Mittelblock gedeckt. Und haben wir eigentlich andere Leute für, aber ist natürlich jetzt keine mega Umstellung für mich, wenn da Verletzungs... bedingt oder 2 Minuten oder rote Karte bedingt bei uns Leute ausfallen, dann kann ich das auch decken und macht auch Spaß auf jeden Fall, ja. Kein Problem.
Aber hast du nie wieder nochmal drüber nachgedacht, auf die Königsposition, wie sie immer so schön heißt, zurückzuwechseln?
Ja, eigentlich nicht und rückblickend war das jetzt auch gar nicht so schlimm. Also ich habe auch früher dann in meinen jungen Jahren, die jetzt schon wirklich lange, lange zurückliegen, auch als Außen eigentlich einen relativ harten Wurf gehabt, wurde da auch immer mal hier hinten rumgeholt und habe dann aus dem Rückraum immer mal ein paar Tore gemacht, aber dann hatte ich eine Ellenbogenoperation und also da ist wirklich von meiner Wurfgeschwindigkeit, ja, also mindestens 30-40% habe ich da eingebüßt.
Oh, wirklich?
Und
so viel?
Ja, also rückblickend muss man sagen, wenn ich wahrscheinlich halb Linker geworden wäre, dann würde ich jetzt kein Handball mehr spielen, ja.
Nein, ist das so extrem?
Ey. Ja, klar, also ich muss ja nicht doll werfen auf außen. Ja. Es reicht ja, wenn ich dahin werfe, wo Platz ist. Das muss nicht unbedingt schnell sein. Und wenn man als Rückraumspieler natürlich nicht mehr werfen kann, dann hat man natürlich ein Problem.
Absolut, absolut. So ist es. Und bist du eigentlich einer, so nehme ich dich auf jeden Fall immer wahr, du bist aber schon auch ein Handballer, der einfach Spaß an der Abwehr hat, ne?
Ja, das habe ich einfach so gelernt und bin damit immer gut gefahren. Also so schön Spielerei und hinten die Hände in den Taschen war jetzt irgendwie nie so mein Ding. Und wenn ich hinten nicht präsent bin und die Zweikämpfe nicht führe, dann bin ich einfach nicht drin im Spiel. Das ist einfach bei mir so.
Ja.
Und es geht nicht anders. Und deswegen, ja.
Also du brauchst das auch ein bisschen sozusagen echt, um die Spielenergie aufzubauen, könnte man so sagen. Brauchst du diese Kämpfe?
Total. Ja? Also ich muss da hinten, ich muss meine Zweikämpfe einfach führen oder meine persönlichen Duelle dann gegen die jeweiligen Gegenspieler. Die will ich einfach auch gewinnen, jedes Spiel. Und das brauche ich auch, um im Spiel einfach zu sein. Das war schon immer so. Und jetzt klar, vorne, Kasper macht es überragend. Ich bin jetzt im Angriff aktuell jetzt nicht mehr so gefragt, aber ich hole mir die Energie einfach hinten.
Ja, aber warum machst du denn nicht mal Personal Coach für den Kasper und bringst ihm so ein bisschen bei, wie man Spaß an der Abwehr lernt?
Ja, der hat da irgendwo so eine Taste und dann stellt er auf Durchzug und, und dann wird.
Sehr schön. Ich meine, bessere Trainer als dich und Toto können dafür das
wird vor seinem inneren Auge die DKB Ligvimoli Torschützenliste wieder eingeblendet und.
Oh Gott, ich hoffe, der hat uns jetzt nicht. Der kommt hier gerade nicht gut weg. Das ist ein überragender.
Ja, absolut. Das steht außer Frage.
Ach, aber es ist einfach schön, auch über sowas
machen. Dafür ist ja der Podcast da.
So, ja, absolut. Du hast, du okay, hast begriffen, Schimmel. Du hast begriffen. Wer würdest du eigentlich sagen, ist euer bester Abwehrspieler im ganzen Kader?
Das ist eine super Frage. Der beste Abwehrspieler. Was ist der beste Abwehrspieler? Ist der beste Abwehrspieler der jeden Zweikampf gewinnt oder der, der besonders gut seinem Nebenmann in 8 von 10?
Jetzt winde dich doch nicht um die Antwort rum.
Das ist aber so. Das ist aber wirklich so. Also ich finde, man kann jetzt ja nicht nur, der eine blockt am besten, der andere ist am aggressivsten, ja, der andere holt die meisten Stürmerfouls und der andere hilft seinem Nebenmann am besten. Also wir haben nicht den einen besten Abwehrspieler, den kann ich dir nicht nennen, das tut mir leid.
Jetzt hast du mir die Überleitung kaputt gemacht. Dann sage ich einfach, es ist Niklas Weller. Jetzt kannst du den ja zuordnen. Nein, ich sehe den halt nur immer sehr präsent da im Mittelblock. Weißt du, irgendwie, der fällt mir immer auf. Aber ob das dann wirklich inhaltlich so
also
ist.
Den also Niklas Weller, der, da habe ich auch ganz, ganz viele Sachen, wo ich ihn über den Klee loben würde. Ja. Und was er auch macht, wie du es schon sagst, er spielt mit Leidenschaft Abwehr und ist mega präsent, ist aber bestimmt nicht unser bester Abwehrspieler. Aber er ist vielleicht okay, der sich am meisten weiterentwickelt und der am meisten Abwehr spielen will. Und deswegen macht er das auch sehr gut. Aber von den Grundvoraussetzungen für einen überragenden Abwehrspieler hat er sicherlich nicht die allerbesten Voraussetzungen. Aber ist ein Kämpfer vor dem Herrn. Und ich kenne, glaube ich, wirklich keinen Menschen, der egal um was es geht und wenn du Kopf oder Zahl einen Münzwurf machst, sich mehr ärgert, wenn er verliert, als der Niklas Weller. Das ist krank, wirklich.
Siehst du, hab ich mir wieder eindrucksvoll meine Nicht-Handball-Expertise. Ich ehrlich gesagt, ich habe es aber auch gar nicht so ernst gemeint. Aber sag mal, finde ich trotzdem spannend. Was würdest du sagen? Was fehlt ihm aus deiner Sicht für den, das, was du eben meintest, so für den prototypischen Superabwehrspieler?
Ja, also ich sage ja nicht, dass das nicht noch werden kann. Also natürlich erstmal Erfahrung, Erstliga-Erfahrung. Das ist eine der wenigen Dinge, von der er jetzt noch nicht so viel hat. Vielleicht auch 5 bis 10 Zentimeter, wenn du mit Innenblockspielern vergleichst, aber wie schon gesagt, und das kann ich auch nicht oft genug betonen, er macht das einfach mit Kampfgeist und Leidenschaft und Engagement unfassbar viel wett und deswegen ist er auch, wie du schon sagst, also quasi jetzt auch mit der Verletzung von Felix Magath, ja quasi 60 Minuten jedes Spiel in der Abwehr und das ist ja eigentlich schon Qualitätsmerkmal genug.
Aber ich verstehe, also ich muss natürlich an Finn Lemke denken, der inzwischen leider so lange schon wieder keinen Handball mehr gespielt hat, aber wenn man den, weil du vorhin meintest Länge, ne, und dann ist ja, ich muss halt immer an den Kieler Innenblock denken, ne, Peke hat ja schönerweise gestern Abend sein Comeback gegeben, habe ich live gesehen, ne, das ist wahrscheinlich schon, das macht auf Top-Niveau dann schon nochmal einen Unterschied, ne, deswegen, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie groß Niklas ist, aber gefühlt der Peke ist einen halben Kopf größer wahrscheinlich.
Also ich glaube, der Niklas ist 1,88 und auf seiner Autogrammkarte steht 1,90.
Der ist so ein Trickser wie ich.
Nein, keine Ahnung. Also er ist, glaube ich, tatsächlich knapp über 1,90. Aber Größe hilft natürlich im Handball. Das ist ja jetzt auch kein Geheimnis. Der Finn Lemke kann natürlich das Abwehrspiel ein bisschen anders interpretieren. Den habe ich jetzt noch nicht allzu viele Zweikämpfe führen sehen. Also es hilft natürlich, wenn man mit 2,10 Meter auch ein bisschen hinten drin steht und da ab und zu mal einen blockt.
Ja. Was hast du jetzt eigentlich eben, ich bin für, jetzt ein bisschen, boah, ich höre dich eigentlich gut, aber wir sind grissig, was hast du eben von Felix Magath gesagt?
Ja, ach so, ja, Andreas Magath heißt er natürlich, unser Mitspieler, aber natürlich in der Mannschaft auch Felix genannt.
Ach so,
Magath.
Okay. Den, also du Bezug auf den
habe ich gerade wirklich
zuletzt.
Ich habe, nachdem ich Hertha. Felix Magath gesagt habe, habe ich mir schon gedacht, ja.
Ich war gerade irgendwie deswegen so, Moment, habe ich da jetzt was falsch verstanden oder doch? Nee, aber der Name,
also Andreas Magath, unser Magath, unser Mitspieler am Kreis.
Ja, der heißt wahrscheinlich irgendwie ein Morgard.
Magath, keine Ahnung, auf jeden Fall war relativ schnell klar, dass der bei uns Felix heißt und auf seinem Platz.
Nein, den nennt ihr, ey, Alter, der Weg ist aber schon weit, hier von Andreas Magath zu Felix Magath.
Also für mich heißt der Andreas Magath. Und auf seinem Platz hängt auch sein ausgedrucktes Profilbild mit dem Kopf von Felix Magath. Insofern, na klar.
Ach nein. Oh, hat jeder irgend sowas? Hat da jeder irgendwas hängen?
Nee, vereinzelt. Also jetzt nicht jeder, nee, kann man nicht sagen. Nee.
Was gibt's da noch? Also Felix Magath finde ich schon mal sehr witzig. Ja, ja. Gibt's noch einen, der irgend so ein Special hängt?
Also bei mir hängt ein Aufkleber von der Frankfurter Eintracht, aber bei ansonsten, ja, individuell hat jeder ein bisschen was hängen, aber.
Schimmel, Gott sei Dank. Jetzt, wo du es mir mit Vella nicht gegönnt hast, hast du mir doch noch die perfekte Überleitung, das ist ja sensationell, gegeben, um die Sprachnachricht dann doch abzurufen, weil auf das Thema mit der Eintracht
kommen wir
jetzt gleich.
Moin Schimmel, ich wünsche dir ganz viel Spaß beim HBL-Podcast und freue mich, dass nun auch die HBL in Genuss deiner Person kommt. Ich darf das ja schon seit einigen Jahren in Hamburg genießen und weiß, was für ein einwandfreier Mitspieler du bist. Und gut, dass die HBL auf deine letzten oder Endgraden der Bundesliga-Karriere vielleicht mit 35 dich auch nochmal zu fischen kriegt. Und ja, ich wünsche dir ganz viel Spaß mit Schmizo. Und wenn ich mich richtig an die letzte Sky-Konferenz erinnere, dann hat Schmizo da nicht nur gute Worte über deinen Verein Frankfurt verloren. Das könnt ihr ja vielleicht nochmal ausdiskutieren. Gibt ja wahrscheinlich wenig leidenschaftlichere Fans bei Frankfurt, als du es bist. Von daher ist das vielleicht mal ein gutes Opening für euer Gespräch.
Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, was er meint, weil ich habe, also erstmal, ich finde das überragend, was die Eintracht in den letzten Jahren macht, und ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, wann ich sie in der Konferenz mal in die Pfanne gehauen haben soll. Vielleicht wollte er mir das jetzt einfach nur so unterjubeln, um einen Keil zwischen uns zu treiben.
Ja, wenn du es nicht weißt, dann ich weiß es jetzt auch nicht genau, ne?
Muss ich ihn nochmal fragen, was er sich da wieder ausgedacht hat, Herr Weller. Aber nein, Spaß beiseite. Du bist wirklich, was ist die Eintracht in deinem Leben? Ich frage es mal so.
Ja, die Eintracht ist natürlich sehr viel. Also ist natürlich, wenn man aus der Wiesbadener Region kommt und einfach auch viele Freunde hat, die seit Jahr und Tag zum Fußball gehen. Ja, in der ganzen Region natürlich wirklich eine große Nummer und die Eintracht begleitet mich eigentlich schon immer. Also wir sind schon als Teenager oder auch als junge Erwachsene, wenn Zeit war, ins Stadion gegangen oder auch auswärts gefahren. Und gut, dass es jetzt natürlich so gut läuft, da muss man sich natürlich immer nochmal die Augen reiben, aber in guten wie in schlechten Zeiten. Und deswegen haben wir uns jetzt auch mal die guten Zeiten verdient. Ja, wir haben die schlechten auch mitgemacht.
Absolut. Bist du auch so, ne, diese Reise seit, wann war Relegation? 2017, glaube ich?
18 war es, glaube ich, ja. 17 oder 18 gegen Nürnberg. Ja.
War nicht 18 sogar schon das erste Pokalfinale?
Ja, doch. Nee, 18, ja. Jetzt werde ich auch ganz durcheinander, ist auch egal.
Aber es sind so 5 Jahre, die einfach unfassbar gelaufen sind. Ich habe das, mir ging das ein bisschen so und ich bin ja kein Eintracht-Fan oder so, aber mich hat diese Geschichte auch so unfassbar in seinen Bann gezogen. Am krassesten, sage ich dir ehrlich, immer noch dieses Spiel gegen Barcelona. Da hatten sie ja den Pott noch lange nicht gewonnen, aber das war für mich hat diese Option nicht existiert, dass Eintracht Frankfurt im Camp Nou Barcelona schlägt und du warst dabei.
Ich war vor Ort,
ne?
Ja.
Unfassbar.
Ja, das war wirklich ein Event. Ich weiß gar nicht, das kann ich gar nicht in Worte fassen. Also als klar war, wir spielen gegen Barcelona, da habe ich schon alle Hebel in Bewegung gesetzt. Da war klar, da muss ich halt irgendwie dabei sein und bin dann von Hamburg halt alleine hingeflogen. Klar, meine Jungs waren schon vor Ort seit 2 Tagen. Die sind mit dem Bus runtergefahren. Und also die ganze Atmosphäre in der Stadt. Ich war natürlich vorher auch schon ein paar Mal in Barcelona. Aber wie das da war, wie gesagt, mir fehlen die Worte. Also es war alles voll mit Frankfurtern und es war wirklich eine Energie da, wo du wirklich einfach gespürt hast, hier geht was. Also es gab wirklich keinen, der gesagt hat, heute scheiden wir aus. Und so war dann auch das Spiel.
Ach, ohne Witz, okay. Weil ich war, Aber ich habe mich jetzt schon so oft vertan. Aber wirklich, ich hätte das ausgeschlossen. Ich fand, Barcelona war da wieder im Kommen, aber ihr habt die ja dermaßen, auch auf den Rängen ja vor allem.
So ja, das war ein unfassbarer Spirit in der ganzen Stadt und dann auch im Stadion. Die Mannschaft hat das auch einfach gespürt. Also das ganze Stadion, die ganz Hessen war gefühlt im Camp Nou. Und das musste so laufen.
Es ist ja eine sehr beliebte Diskussion, wobei ich inzwischen auch schon mitkriege, fühlen sich auch manche zum Beispiel Kölner-Fans, die auch immer mega Support machen, oder Gladbacher, fühlen sich, glaube ich, so ein bisschen angefixt, weil sie sagen, ey, das alles hat übrigens Frankfurt nicht erfunden, ne? Das gab es schon vor uns auch und jetzt feiert ihr alle nur die Eintracht. Und auf der anderen Seite, für euch ist es ja sicher so, ich weiß nicht, wie guckst du als Frankfurter Fan? Ich habe immer das Gefühl, ihr seid so die das größte Problem haben mit den Vereinen, die andere Geldgeber haben und jetzt nicht über eine riesen Fanbasis verfügen, sage ich mal. Ich lasse es dir jetzt offen, welchen du da reinnimmst. Nerven dich diese Vereine, sei mal ehrlich?
Ja, also wenn du mich so fragst, dann kann ich ja ehrlich antworten. Also natürlich nerven mich, natürlich nerven mich solche Vereine. Also Fußball ist einfach ein Sport für die Fans und für die Menschen und die ins Stadion gehen und das halt irgendwie auch so ein Stück weit leben. So bin ich halt einfach aufgewachsen, so lebe ich es in Frankfurt. Und da haben auch alle Kölner und alle Gladbacher, die es genauso leben, einfach, finde ich, einfach eine Mehrberechtigung. Und deswegen fände ich es schöner, wenn der Sport so bleibt, wie er mal war.
Ganz kurz, weil sie jetzt losgeht, ich will das Thema gar nicht lang machen, aber Fußball-WM in der Wüste, guckst du, oder ist das, obwohl du Die-Hard-Fußball-Fan bist, für dich dann, weiß ich, wie gehst du damit um?
Ja, da habe ich mir jetzt irgendwie so auch ein bisschen bewusst noch nicht die allergrößten Gedanken zu gemacht, aber früher war WM natürlich ein absolutes Event. Das ist jetzt im November, es ist sowieso schon komisch, und das ist in Katar, es macht es nicht besser. Deswegen, also ich kann nur für mich sagen, dass ich absolut nicht in WM-Stimmung bin und wirklich glaub auch nicht, dass das noch kommt.
Ja. Als letztes zu diesem kurzen Fußballblock, nenne ich es mal, Schimmel. Mir geht das ehrlich gesagt, weil ich beide Sportarten so liebe, immer auf die Nerven, wenn es dann immer heißt, hier, das kann der Fußball vom Handball lernen und das kann der Fußball besser und keine Ahnung. Wie kann man das denn hinkriegen, dass wir einfach mal sagen, ey, sind doch beides überragende Sportarten. Warum muss man da immer so einen Größenvergleich
machen? Ja, schön, dass du es sagst, weil sonst hätte ich es halt gesagt. Also Fußball ist Fußball und Handball ist Handball. Da habe ich jetzt keine Idee, wie man...
Aber sowas, wie ihr neulich in der Halle hattet, oder? Dass die Fußballer mal rüberkommen, man macht zusammen Support.
Ja, das ist geil und das ist natürlich eine Möglichkeit, aber das war natürlich eine einmalige Chance, dass der HSV 500 Meter oder 200 Meter weiter drei Stunden vor uns spielt. Deswegen kann man natürlich Sportfans auch für einen Handball begeistern, also Fußballfans auch für einen Handball begeistern und andersrum auch, aber nichtsdestotrotz sind das zwei unterschiedliche Dinge und die sollten auch einfach unterschiedlich betrachtet werden. Die muss man nicht ständig vergleichen.
Ja, genau. Oder zumindest einfach das, ne? Man kann sich es auch einfach mal schenken und
feiern
sozusagen. Ja. Super. Schimmel, ich danke dir schon mal sehr für Teil 1. Wir machen ein ganz kurzes Break und dann geht es noch so um deine ganze Karriere, wie wir das immer so machen hier bei Hand
aufs Herz. Bis gleich.
Schimmel, du hast ja vorhin schon mal angerissen. Wiesbaden ist deine Heimat. Deine handballerische ist aber ein Verein, der, glaube ich, jedem noch was sagt. Die SG Wallau-Massenheim, kann man das sagen? Ging es erst dann so richtig mit Handball los oder gab es in Wiesbaden auch?
Ja, nee, also ich bin in Wiesbaden geboren. Massenheim liegt ja circa 12, 13, 14 Kilometer vor Wiesbaden. Mein Elternhaus steht in Massenheim. Mein Opa hat seinerzeit als Feldhandballspieler die SG Wallau Massenheim in der Kneipe mehr oder weniger mit gegründet. Deswegen waren wir natürlich so, war mir das Handball da schon so ein bisschen in die Wiege gelegt. Ich habe früher natürlich mehr auch andere Sportarten gemacht, aber ich komme tatsächlich aus Massenheim.
Okay. Und da, also bei deiner familiären Prägung und dann noch dort, also da ist Handball ja ein Riesenthema, oder? Rutscht man da automatisch rein?
Ja, also in erster Linie natürlich ein Stück weit schon, aber im Endeffekt natürlich auch die Freunde. Also wir haben alle Kumpels aus dem Dorf, haben Handball gespielt, haben Fußball gespielt, mhm. haben Tennis zusammen gespielt und irgendwann kommt halt dann das Alter, wo alles so zeitlich nicht mehr übereinander zu legen ist und da muss man sich halt für eine Sache entscheiden und da macht man natürlich dann auch nicht das, wo man vielleicht am besten ist, sondern da, wo die meisten Kumpels spielen und so war es bei mir halt einfach auch.
Ja, Moment, du warst, also Fußball warst du noch talentiert?
Ja, nee, so weit würde ich nicht gehen. vielleicht im Tennis. Im Fußball war ich irgendwann im Tor, das habe ich auch nicht schlecht gemacht, aber ein begnadeter Techniker war ich jetzt nicht.
Okay. Aber gut, wobei Tennis mit den langen Armen macht auch Sinn, ne? Da kommt beim Aufschlag wahrscheinlich schon
Aufschlag war gut. Raus.
Warst du so ein Surf-and-Volley-Spezialist.
Ja, genau.
Ja. Als es dann, war ja die Zeit, ne? Also du bist so Ende der 80er geboren. Ich glaube, das war ja genau die Zeit bei Wallau, wo Schwalbe so gerade den Übergang vom Spieler, dann Trainer, dann Spielertrainer. Oder also, naja, das war jetzt nicht die richtige Reihenfolge. Ja. Du wisst, was ich meine. Hast du Schwalbe, deinem heutigen Präsidenten, da eigentlich auch schon mal irgendwie kennengelernt?
Ja, klar. Also und Schwalbe habe ich natürlich in genau den Phasen vor meinem geistigen Auge. Also ich habe ihn sowohl als Spieler noch gesehen. In der C- und B-Jugend waren wir dann Wischer, wo er Trainer war. Also ich habe einen Schwalbe natürlich jetzt, begleitet mich schon ein paar Jahre.
Ja. Wie hat er sich denn da immer so aufgeführt? Er hat ja hier im Podcast mal erzählt, dass er mal, wobei das war glaube ich schon in Hamburg, dass er mal einen Wischer irgendwie bis ins Tornetz hochgeschmissen hat. Dann haben die den nicht wiedergefunden. Und wie so ein Rumpelstilzchen hat er sich da aufgeführt. Wie war er denn in der Anfangszeit, an die du dich erinnerst? Die liegt ja jetzt echt schon ein bisschen zurück.
Ja, also wir hatten es ja vorhin vom Toto, der Schwalbe ist sicherlich ein anderer Typ. Ich habe ihn jetzt keinen Wischer durch die Halle schmeißen sehen, aber er geht natürlich schon mal eher aus der Haut und ich kann jetzt gar keine einzelne Szene oder so, an die ich mich erinnern würde, aber er ist auf jeden Fall präsent gewesen in meinen Erinnerungen.
Ja. Okay, ja. Ja. Und du warst ja auch nicht unerfolgreich. Mit 18 bist du A-Jugendmeister geworden.
Ja, genau. Also das war dann so die Zeit, wo ich langsam auf links außen gewechselt bin und hat ja vorhin schon gesagt, dass wir da ja wirklich ein regionales Ensemble von Talenten hatten und haben tatsächlich auch vor der Saison ausgerufen, dass wir deutscher Meister werden wollen. Und ja, das war auch wirklich, ist schon sehr lange her, aber auch eine sehr präsente Zeit und auch wirklich eine sehr geile Zeit, die wir dann auch gebührend gefeiert haben. Ja, war echt geil, war krass.
Ich habe schon an der einen oder anderen Stelle hier im Podcast mal gehört, dass so ein Jugendtitel, das ist so prägend. Irgendwie das schweißt zusammen und an die Teamkollegen erinnert man sich irgendwie für immer. Ist das bei dir auch
ja,
so?
Ja, absolut. Also ich meine, das ist so lange her, jetzt mittlerweile fast 17, 18 Jahre. Wir haben immer noch eine WhatsApp-Gruppe, wo alle von der Mannschaft noch drin sind. Und ja, und jetzt ist sie dir Wiesbaden ist jetzt hier wieder irgendein Oberliga-Derby, wo alle zusammen hingehen und das ist halt so das erste Mal, wo man einfach als Mannschaft was erreicht hat und oder gemerkt hat, was man alles erreichen kann als Mannschaft und das prägt total, ja.
Habe ich gerade bei dir das bemerkt, was ich bei mir langsam auch bemerke, dass du mal überlegt hast, wie lang ist das her? Dann hast du kurz geschluckt, weil du gemerkt hast, das ist ja schon mein halbes Leben her. Den Moment habe ich zurzeit immer.
Ja, es ist wirklich schlimm. Also vor allem.
Ja, schlimm. Also so alt bist du jetzt auch noch nicht. Das ist schon
das stimmt. Aber man merkt es schon immer wieder, gerade jetzt auch bei den Mitspielern, die vielleicht erst 21 sind und ich von irgendwas erzähle und die sagen, hey Schimmel, sag mal, wann war denn das? Und wenn ich dann die Jahreszahl sage, dann die mit den Augen rollen, weißt du schon Bescheid. Also da in solchen Situationen merkt man es immer wieder, ja.
Sehr geil. Du bist dann damals noch TV Bittenfeld, ne? Was wir heute als TVB Stuttgart kennen, gegangen im Jahr 2010.
Genau, genau, ja. Also mein nächster Schritt war dann, also erst gab es noch so eine bisschen wilde Fusion von der TSG Münster und der SG Waller-Massenheim zur HSG Frankfurt, wo da irgendwie beide Zweitligisten gemerkt haben, dass wirtschaftlich alleine irgendwie schwer wird in einer eingleisigen zweiten Liga. Und dann haben wir gesagt, okay, komm, wir tun uns zusammen. Aber das war eigentlich zum Scheitern verurteilt, muss man sagen. Und
Wieso das?
Ja, weil natürlich das vorher irgendwie so Erzrivalen waren und jede Mannschaft halt 10 Stammspieler hatte und die dann natürlich kein Verein irgendeinen Stammspieler in die Wüste schicken wollen und dann waren wir im Endeffekt ein neuer Verein mit 20 Stammspielern, wo jeder spielen wollte. Das war ein bisschen, das war ein bisschen wild, muss man sagen. Und als es da dann auch dann irgendwann wirtschaftlich bergab ging, kam ich dann nach Stuttgart, ja.
Stimmt, sorry, ich hab's genau, HSG Frankfurt Rhein-Main. Das war für dich, ich weiß nicht, ist ja auch, ich meine, Waller-Massenheim hatte auch mal eine andere Bedeutung, so im Handball, als es heute hat. Ich weiß nicht, so als wenn man dort seine ersten Schritte gemacht hat, tut was irgendwie weh? Wie schaust du auf den Verein heute?
Ja, das tut jetzt nicht mehr ganz so weh. Damals hat es schon weh getan. Ich würde mir natürlich wünschen, dass in meiner Heimat noch hochklassiger Handball irgendwie, am liebsten natürlich in Wallau, dass es da geben würde, aber gut, das Leben ist kein Wunschkonzert, also damit habe ich mich jetzt mittlerweile abgefunden, muss ich sagen.
Okay. Und verfolgst du noch, was sie machen?
Ja, das schon. Also ich habe natürlich auch unser damaliger A-Jugendtorwart, der spielt jetzt auch wieder in Wallau, beziehungsweise auch bei so einer Spielgemeinschaft in der Oberliga, wo jetzt das Derby ansteht. Und da habe ich natürlich schon immer noch mal Kontakt und verfolge ich schon noch, ja.
Bisschen Drähte sind noch so. Ich bin heute ein bisschen unstrukturiert, aber mit dir quatscht man so schön, dass das, glaube ich, gar nicht schlimm ist. Jetzt zu den Stuttgarter Anfangszeiten. Du bist 2010 hingegangen, damals ja noch. Das war, also die haben ja genau den umgekehrten Weg eigentlich gemacht, ne? Damals war das eher noch klein und beschaulich und dann ging es, du warst ja ganze 9 Jahre da, 2015 dann hoch in die Bundesliga. Wie war so diese Zeit? Da hast du ja auch unfassbar was mit aufgebaut, ne?
Ja, das war auch eine sehr, sehr lange, sehr spannende Zeit, wo ich auch diesen Werdegang von so einem kleinen Verein, ich bin da hingegangen, da haben wir in Bittenfeld wirklich in der Gemeindehalle heißt sie und der Name ist auch Programm, also es ist wirklich da mitten im Dorf, im Wald, so eine kleine in die Jahre gekommene Halle, die aber auch irgendwie ihren gewissen Charme hatte und ich hatte da vorher ja schon ein paar Mal gespielt, da haben wir das immer so ein bisschen belächelt, aber sind immer mit 8 bis 10 Toren minus wieder nach Hause gefahren. Und die Entwicklung, die der Verein gemacht hat, die ist natürlich brutal auch. Also von dem Dorfverein in die Großstadt trotzdem aber noch die Wurzeln gewahrt, kann man nur einen Hut vorziehen. Ja.
Ne, und jetzt, wenn man jetzt an die Porsche Arena denkt, das ist schon eine der imposanteren Spielstätten so und gut, wobei tabellarisch, ich weiß nicht, haben ja schon Trainer gewechselt, ist das, ich weiß nicht, was machen wir denn mit Stuttgart? So ein bisschen ist das weder Fisch noch Fleisch, dein Ex in der Saison bisher, ne?
Ja, im Moment ja schon ein klarer Aufwärtstrend zu erkennen, ja.
Das stimmt.
Die letzte Saison war sicherlich bisschen durchwachsen und jetzt auch bis zum Trainerwechsel, aber mein alter Mitspieler und Kumpel Michael Schweikert macht das in meinen Augen echt sehr, sehr gut mit einer guten Gelassenheit und Ruhe da an der Seitenlinie. Habe ich ein gutes Gefühl eigentlich, dass die sich jetzt mit Micha da im Mittelfeld oder vielleicht auch ein bisschen mit einem Auge nach oben etablieren können, auf jeden Fall.
Okay. Und deine Zeit so dort, also das ist 9 Jahre, ist eine wahnsinnig lange Spanne, aber wie hast denn du so das erlebt, diese Entwicklung? Also geht das irgendwie so in ganz kleinen Schritten und auf einmal merkt man, hoppla, Alter, wo sind wir eigentlich jetzt gelandet? Oder gibt es dann so Peilmarken, wo man sagt, boah, jetzt sind wir schon mal eingleisige zweite Liga dabei, jetzt sind wir Bundesliga. Was bleibt so hängen aus so 9 Jahren, wo so ein Verein so unglaublich wächst?
Ja, also klar, es ist ein super, super Werdegang des Vereins, aber das war jetzt auch nicht alles so einfach, muss man sagen. Also wir haben den Aufstieg in die erste Liga uns bestimmt 3 Jahre vorgenommen und immer wieder Rückschläge gehabt, hatten eigentlich auch echt immer gute Mannschaften, die haben immer um den Aufstieg mitgespielt und es dann auch 2 oder 3 Mal nicht geschafft. Und umso größer war dann die Freude natürlich, als wir es geschafft haben und dann auch mit dem Sprung in die erste Liga. Das eröffnet halt einfach neue Möglichkeiten. Da kamen neue Sponsoren. Kercher das Engagement dann noch irgendwie ausgeweitet. Und trotzdem hatten wir Riesendusel, dass wir im ersten Jahr in der Klasse geblieben sind. Also witzigerweise nur wegen der Insolvenz vom HSV in dem Fall.
Ja, ja, ja.
2015,
genau. Ja. Oder 15,
genau,
16 die Saison, ne?
Genau.
Ja.
Ja, deswegen, also da hatten wir auch ein bisschen Glück, aber war auch nicht alles einfach in den Jahren. Aber eine super Zeit. Ja.
Krasse Geschichte. Ja, ja, stimmt. Das ist genau, ja, die zwei Vereine, die dich jetzt irgendwie so verbinden durch die letzten Jahre. Und 9 Jahre ist so unglaublich lang. Gab es mal Überlegungen wegzugehen oder was hat dich immer in Stuttgart dann gehalten?
Ja, die Überlegung, mal was anderes zu machen, die gibt es natürlich immer. Ich meine, ich bin da als junger Erwachsener hingegangen und im Endeffekt nach 9 Jahren als Mann wieder weg, so kann man es eigentlich sagen. Ja, man guckt natürlich immer, was könnte man anders machen, aber irgendwie hatten wir den Willen unbedingt mit dem Verein in die erste Liga aufzusteigen, oder ich hatte den Willen, das haben wir dann irgendwann geschafft und als wir dann da waren, dann war auch klar, dass es da irgendwie so weitergehen soll, dass man jetzt das da noch nicht Ende war. Und deswegen, 9 Jahre, mega lang, hat auch dann am Ende, muss man sagen, gereicht. Aber war eine geile Zeit.
Gereicht im Sinne von, dann wolltest du wirklich unbedingt was anderes machen?
Ja, nicht mal. Ich wäre wahrscheinlich auch noch länger da geblieben, aber manchmal schließt sich eine Tür und dann geht eine andere auf, ist jetzt so ein bisschen salopp gesagt, aber es war in meinem, hier Phrasenschwein steht vor mir, aber es war im Endeffekt so und ich bin unglaublich dankbar dafür, dass es so gekommen ist, dass man auch einfach nochmal eine neue Perspektive auf die Dinge bekommt und ich fühle mich mit meiner Frau weniger wohl in Hamburg und hier schreiben wir einfach jetzt eine andere Geschichte und das macht Spaß.
Ja. Glaube ich. Aber wir haben schon gehört, Wiesbaden, dann diese Frankfurter Geschichte kurz, dann Stuttgart, das ist ja alles so relativ eine geografische Ecke, die jetzt nicht ultra weit auseinander ist. Hoch in den Norden, war das schwierig?
Eigentlich nicht, nee. Also klar, die Mama meckert natürlich noch weiter. Das bleibt natürlich nicht aus, aber aber nee, das die Geografie war jetzt in dem Fall kein Problem. Ich habe mir auch immer schon vorstellen können, vielleicht mal im Ausland zu spielen. Auch da nochmal eine andere Kultur oder andere Menschen.
Oh, wo wärst du gerne?
Ja, also viele Dinge. Also so wie es mein Kumpel Urmel gemacht hat, Porto. Also da macht man sicherlich jetzt nichts falsch. Oder auch mein ehemaliger Mitspieler Jan Klein Eidam ist jetzt gerade in Lissabon. Also das ist bestimmt auch jetzt nicht das Allerschlechteste. Mal eine andere Handballkultur und man merkt es ja schon innerhalb von Deutschland, ob man jetzt im Schwabenland ist oder in Hamburg, die Menschen sind einfach anders.
Voll.
Und man lernt einfach einen anderen Schlag kennen und das macht auch einfach Spaß. Mhm.
Aber Hamburg ist natürlich auch eine unfassbar schöne Stadt, ne? Macht es das nicht auch leichter, sich da einzuleben?
Hamburg ist, Hamburg zieht natürlich die Menschen an und das ist so, einfach so. Ja. Das ist natürlich auch, um Spieler zu verpflichten hier, einfach ein großes Plus, dass man jetzt hier kein Schmerzensgeld zahlen muss, dass man hier wohnt, um Handball zu spielen, das ist klar, ja.
Ja, ja. Du machst mir heute die perfekten Überleitungen, dann muss ich das nicht machen. Hol mal nochmal eine zweite Sprachnachricht rein. Yes. Urmel, wie du ihn nennst, ihr kennt ihn vielleicht als Manuel Späth.
Hallo Schmiso, hallo mein lieber Freund Tobias. Es hat mich natürlich sehr gefreut, als ich die Nachricht bekommen habe, ob ich nicht ein paar Worte an dich im Podcast richten möchte. Ja, nach all den Jahren auf und neben der Platte, die wir da zusammen verbracht haben, ist gar nicht so einfach, da eine Geschichte rauszupicken. letztlich habe ich doch, glaube ich, aber eine ganz, ganz gute gefunden. Und zwar, als wir letztes Jahr in der Vorbereitung unseren Mannschaftsabend hatten und da ein bisschen im Hamburger Nachtleben unterwegs waren, haben wir dann zu später Stunde zufälligerweise an der Bar Mario Basler getroffen. Und ja, jeder, der ihn kennt, weiß, es ist ja ein sehr umgänglicher Typ. Dementsprechend sind wir dann auch schnell mit ihm ins Gespräch gekommen und haben natürlich auch das ein oder andere Kaltgetränk mit ihm da getrunken. Ja, auf jeden Fall war es ein sehr lustiger Abend und Schimmel hat dann auch noch mit ihm die Nummern ausgetauscht, sind dann auch regelmäßig mit ihm in Kontakt geblieben. Und er hat uns dann, als er seine Show in Hamburg hatte, er hatte so eine Bühnenshow, in der er unter anderem aus seinem Buch vorliest und ein paar Anekdoten erzählt, da hat er uns dann eingeladen. Wir sind natürlich auch gerne dorthin gegangen und saßen dann ganz entspannt im Publikum. Er hat von seinen Geschichten erzählt, von seinen Anekdoten und unter anderem auch erzählt, dass er ja immer als trainingsvoll galt, hat er dann aber nur gemeint, ja, wer schon alles kann, braucht ja auch nicht trainieren. Oder Schimmel. Und das ganze Publikum schaut uns daraufhin so an und ich wusste jetzt auch nicht so wirklich, warum er uns da oder beziehungsweise Schimmel angesprochen hat. Keine Ahnung, was er damit meinte, aber ja, können wir ja am besten mal Schimmel direkt fragen, was es damit auf sich hat. In diesem Sinne, euch noch einen schönen Podcast. Ich freue mich aufs Anhören und bis bald.
Herrlich, herrlich. Vielen Dank an Manuel Spät. Das ist eine überragende Anekdote. Darfst du gleich mal erklären, was meinte der Basler bei Basler Ballert? Ich glaube, so hieß das damals. Also, hat er dich als Trainingsfaul hingestellt oder was? Oder als Alleskönner?
Ja, das ist die gute Frage. Aber da der Mario Basler ja wahrscheinlich noch kein Training, aber vielleicht schon das ein oder andere Spiel von mir gesehen hat, kann es ja nicht. Ist ja klar, was er gemeint hat.
Geil, das ist die richtige Antwort. Oh Mann, seid ihr heute noch irgendwie in Kontakt mit ihm?
Ja, wir haben jetzt letztens noch mal mit ihm geschrieben. Ja, also wir sind schon immer mal im Kontakt. Die Einladung, dass er mal zu uns zum Heimspiel kommt, die steht noch aus. Also er wohnt ja, glaube ich, in Osnabrück und hat eigentlich versprochen, dass er mal vorbeikommt. Aber er ist natürlich auch viel beschäftigt hier, Sommerhaus der Stars oder was da immer alles abgedreht ja. werden muss. Aber war natürlich mega lustig mit ihm. Also der Urmel hat ja eigentlich schon alles gesagt. Zu dem feuchtfröhlichen Abend. Ist ein super Typ, der Mario.
Über was, ich hatte auch mal einen Abend mit ihm, als wir an der gleichen Bar saßen und was der da so wegschrotet, mein lieber Mann, habe ich höchsten Respekt vor gehabt, der Kerl, der ist schon gut unterwegs. Über was quatscht man dann so? Gibt es so klassische Sportler-Themen, kann man das sagen? Irgendwie tauscht man sie über Sport aus oder geht es um ganz andere Sachen? Geht es eher um, ich weiß nicht, Autos und Frauen, um mal bei George Best zu bleiben?
Ah ja, nee, das ist schon sehr, sehr nah am Klischee. Also wir haben schon in erster Linie auch gerne Mario reden lassen, wie er von alten Zeiten und alten Geschichten, die er auch in seiner Show sagt. Also da kriegt man natürlich schon nochmal einen anderen Einblick. Und die Zeiten sind ruhiger geworden. Das kann man, glaube ich, mit ruhigem Gewissen sagen, ja.
Ja. Willst du etwas sagen, der hat damals nicht wie ein Asket und Vollprofi gelebt? Der
das hat er nicht, nee, das hat er definitiv nicht.
Wie ist denn eigentlich bei dir? Ganz ehrlich, Schimmel, lebst du sehr vorbildlich oder lässt es dir auch mal richtig gut gehen?
Ja, ich trinke schon auch ganz gern mal ein Bier. Da brauchen wir uns auch nicht um heißen Brei reden. Ernährung an sich nehm ich sehr ernst. Also ich koche sehr gerne gesund. Trink aber auch ganz gerne Wein dazu.
Cool. So, ich finde das auch, das ist nichts Schlimmes. Ne? Wir wollen ja alle noch ein bisschen leben und nicht nur gucken, dass alles asketisch hier bleibt. Der Rolf Brack hat das mal so schön gesagt, nur mit Asketen gewinnt man auch nichts.
Ja, das sehe ich auch so. Also ich sag mal, wenn ich jetzt beim Handball merken würde, oh Gott, ich habe jetzt 2 Bier getrunken, ich kann jetzt hier nicht mehr hoch und runter laufen, dann ist natürlich das eine Sache, die man überdenken muss, aber
Schwierig. Aber, wo läuft denn der Schimmelbauer lang?
Aber ich habe jetzt bin gut gesegnet mit Ausdauer und körperlichen Voraussetzungen, dass mich das jetzt, solange das natürlich alles in Maßen betrieben wird, nicht einschränkt.
Ja. Wie kam denn eigentlich das, wo du dann gesagt hast, nach 9 langen Jahren war auch mal was Neues. Wie kam eigentlich der Kontakt zum HSV damals? Hatte das irgendwas mit Schwalbe, alte Bekannte, zu tun oder wie kamt ihr zusammen?
Das war ehrlich gesagt relativ unspektakulär. Einfach über den klassischen Weg des Spielerberaters. Ich hatte jetzt vorher wirklich überhaupt keinen Bezug zu irgendjemandem, also außer Schwalbe jetzt vielleicht, im Verein. Also ich kannte von der Mannschaft wirklich keinen, dadurch, dass das so eine junge Truppe war. Sebastian Frecke kannte ich persönlich überhaupt nicht und deswegen ganz normaler Spielerberaterweg in dem Fall.
Schimmel, wir haben dann noch über den HSV haben wir schon ein bisschen geredet. Ein Thema, ich finde das ganz toll, dass du bereit bist, mit uns darüber zu reden. Ich glaube, du bist da auch relativ offen. Ich würde einmal kurz vorlagern, weil ich vorhin schon ganz kurz mit dem Professor Dr. Christian Wülfing gesprochen habe. Der ist Urologe in der Klinik in Hamburg und ich finde, der hat uns das in ein paar Minuten mega schön zusammengefasst, warum sich das lohnt, zur Vorsorge zu gehen, was Hodenkrebs, eventuell auch Prostatakrebs angeht. Ja, ich hoffe einfach, das gibt euch eine kleine Einordnung und hilft einfach so ein bisschen auf dieses Thema aufmerksam zu machen. Ist ja auch gerade Movember und das vertiefen wir dann gleich alles noch mit Schimmel und er wird uns so ein bisschen seine Geschichte dahingehend erzählen. Herr Professor Dr. Wülfing, erstmal vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen. Ist sowohl ernstes als auch wichtiges Thema. Die Spieler vom HSV Handball, die waren schon bei Ihnen zur Vorsorgeuntersuchung. Ich war zum Beispiel auch noch nie. Wie muss ich mir das denn vorstellen? Was passiert da, wenn ich zu Ihnen in die Klinik komme, zu so einer Vorsorge?
Ja, zunächst mal vielen Dank für die Einladung. Ich finde das natürlich ein großartiges Projekt und auch ganz vorbildlich, dass sich die Handballer in diesem Fall hier so ein bisschen auch da reingeschmissen haben. Das ist ja so ein Thema, was für Männer irgendwie nicht so sexy ist, seien wir ehrlich. Ne? Ja. Die Männer wollen gesund sein, die wollen stark sein, die wollen geraden Rücken machen und da zählen so Schwächesachen wie Krankheit oder auch ehrlich gesagt die Angst vor Krankheit. Das ist ja häufig so ein Thema, dass man irgendwie Angst davor hat, loszugehen. Deswegen nochmal großartig, dass wir das hier gemeinsam machen, diese ganze Aktion und dass ich das heute mal erklären darf. Ich glaube nämlich, und damit komme ich auf die Antwort Ihrer Frage, dass viele gar nicht genau wissen, was beim Urologen eigentlich passiert. Ich sage Ihnen, nichts Schlimmes, gar nichts Schlimmes. Die meisten gehen raus und sagen, wie, das war's schon. Und für das, was wir dabei rauskriegen, nämlich eine wirklich gute Aussage über den Gesundheitszustand, finde ich, müssen die Männer besser Bescheid wissen, weil wir haben nach wie vor das Thema, dass zu wenig Leute zur Früherkennung gehen. Ne? Soll ich mal erzählen, was so los ist beim Urologen? Damit so
sehr, sehr gerne. Ja. Also geht man hin und wird mal abgetastet oder gibt es Ultraschall? Oder?
Alles, genau, alles gehört dazu. Es ist vielleicht am Anfang einmal nochmal wichtig zu sagen, was ist eigentlich Vorsorge? Ne? Und wir haben über die Handballer gesprochen. Die sind ja von ihrer Altersstruktur, sind die so in den 20ern, vielleicht sogar 30ern, also sind eher jüngere Männer, ne? Junge Erwachsene. So. Und in dieser Altersstufe ist tatsächlich so, dass das Risiko oder dass der Hodenkrebs die häufigste Krebsart ist in dieser Altersstufe bei Jungs. Mhm. Ne? Das ist bei, sagen wir mal, in der Altersstufe 20 bis 30 so. Der Hodenkrebs ist selber als Erkrankung nicht besonders häufig, im Vergleich zu Prostatakrebs, auf den wir gleich noch kommen. Aber es ist in der Altersgruppe der häufigste. So, das heißt, wenn es um Vorsorge geht oder Früherkennung, was ich noch besser finde, dann geht es ja darum, möglichst, wenn sowas eintritt, früh zu erkennen. Was machen wir, wenn jetzt jemand kommt zur Urologin, zum Urologen? Es gibt ja auch Urologinnen, die immer hier lobend erwähnen, und ist auch richtig. Dann wird im Falle der Hoden wird abgetastet. Das ist ja was Männer selber auch machen können, den Hodencheck, ne, sich selber mal abtasten, denn der Hoden, den muss man auch ein bisschen kennenlernen. Das ist eben
Wie mache ich das denn? Das finde ich ehrlich gesagt schon mal sehr spannend. Worauf achte ich da, wenn ich mich selber abtaste?
Also, wenn jemand zum allerersten Mal seinen Hoden abtastet, wird er merken, es ist nicht nur die Kugel, die da lose drum baumelt, links und rechts, so, das ist der Hoden, sondern da hängt auch so komisches irgendwie, da hängt was dran. Und das ist der Nebenhoden. und der Nebenhoden ist, er sitzt im Prinzip wie so eine kleine schmale Kappe, sitzt der so seitlich am Boden drauf und geht dann weiter in den Samenstrang. Der Samenstrang ist ja letztendlich das, was die Samenzellen transportiert, und der wandert sozusagen im Hodensack nach oben in die Leiste. Da kann man den auch tasten. So, und das zurück zum Hoden. Es geht um Hodenkrebs, und der Hoden selber, der muss abgetastet werden, und der fühlt sich ja so, man sagt immer so, prall elastisch an, und es geht um die Frage, sind dort Verhärtungen drin oder nicht. Und da sollte man sich eben nicht ablenken lassen von dem Nebenhoden, der am Hoden an der Seite aufsitzt, also nicht im Hoden selber drin ist. Und bei Hodenfrüherkennung abtasten, also geht es um Veränderungen im Hoden selber. So, aber viele sagen, ah, ich habe da was getastet, und am Ende ist es der Nebenhoden, der ganz normal ist. Deswegen sage ich auch immer, ist gar nicht so schlecht, sich da auch ein bisschen kennenzulernen im Detail und das öfter auch mal zu machen. Es gibt da keine wirklich klaren Regeln, aber hin und wieder mal den Hodencheck machen. Gibt es übrigens eine schöne Seite auch zu, www.hodencheck.de, wo das alles gut erklärt ist. Das schadet gar nicht. Ja? Und dafür braucht man ehrlich gesagt auch noch gar keinen Urologen. Wenn man dann zum Urologen gehen würde, weil man sagt, ich will es ein bisschen genauer wissen oder irgendwas ist auffällig, ich möchte gerne wissen, was so ist, dann würden wir einen Ultraschall. Ultraschall, das kennt man ja, da wird einfach auf den Hodensack so ein kleiner Ultraschallkopf gehalten, ein bisschen Gel, das tut nicht weh, das drückt nicht gar nichts, das dauert nicht mal eine Minute. Und man sieht mit einem Blick, das ist das Schöne auch, ob da alles in Ordnung ist oder ob da irgendwas ist, was weiter abgeklärt werden muss. Das heißt, dieser Part ist wirklich nicht der Rede wert. Na klar, muss man einmal die Buchse runterlassen, aber komm, das machen die Frauen.
Das muss man beim Duschen auch. Auch ne?
Und die gehen auch alle hin.
So,
ne?
Ja.
Also, so, das wäre
was
so
würden Sie denn sagen, wann kommt man denn am besten zum ersten Mal, in welchem Alter?
Das ist ein schwieriges Thema, weil unser Gesundheitssystem und die Vorsorgeprogramme, die es gibt, auch, da geht es ja am Ende auch um Kostenerstattung, also die was übernehmen, gesetzliche Krankenkassen. Da ist die Hodenkrebsvorsorge anders als die Prostatakrebsvorsorge so eigentlich gar nicht vorgesehen. Ne? Nichtsdestotrotz steht einem das natürlich frei, sich durchchecken zu lassen. Und so, das hatten wir gerade besprochen. Da kann man einen Termin beim Urologen machen und in die Praxis gehen und muss das machen. Und wann macht man das? Also, ich sag mal so, das Risiko für diese Erkrankung ist am höchsten so. Und wie gesagt, man will niemanden verängstigen. Das ist per se selten. Aber das ist eben so zwischen 20 und 30. So, und natürlich gibt es auch mal Jungs, die mit der Pubertät, ehrlich gesagt, die deutschen Urologen haben mal eine Zeit lang etwas beworben, was Jungen-Sprechstunde genannt haben. Die Jungs sind ja häufig, wenn sie in der Pubertät sind, irgendwie fühlen die sich zu alt für einen Kinderarzt. Ne? Aber so, und das ist was, wo man natürlich auch Themen hat, Sexualität, viele Fragen. Früher wurde das in der Bravo-Zeitung, heute wahrscheinlich im Internet bedient, aber natürlich kann man dort sich an den Urologen wenden, der einem Rat und Tat gibt. Wenn es um die reine Forderung geht, also Krebs will ich wissen, habe ich das oder nicht, dann würde ich mal sagen, da ist es vermutlich mal irgendwann so ab 18, 19, 20 mal loszugehen. Aber noch viel wichtiger, sich selber hin und wieder abzutasten.
Und wenn es dann, weil wir den Tobias Schimmelbauer heute zu Gast haben, da ist es ja früh erkannt worden, aber der hatte dann leider wirklich Hodenkrebs und gab es neulich eine ganz außergewöhnliche Aktion, weil der Roboter, wenn ich richtig bin, mit dem er auch operiert worden ist, mit dem hat er dann selber mit so einem ganz feinen Gerät ein Trikot unterschrieben.
Genau, das will ich kurz erklären. Es geht um den sogenannten Da Vinci-Operationsroboter. Das ist kein Gerät, was selber operiert, sondern das ist was uns, den Chirurgen, ich bin ja Urologe und damit viel im OP, und bei bestimmten OPs, und ehrlich gesagt am allermeisten ist es die Prostatakrebsoperation, die hatte Schimmel nicht. Ne? Insofern ist er selber mit diesem Gerät nicht operiert worden, aber dieses Gerät wird eben für große Tumor-OPs eingesetzt, ist eine super Präzisionsmaschine und ist sozusagen die neue Technologie, die sich immer weiter durchsetzt. Da Vinci Roboter. Und
also ihre verlängerten Hände,
genau,
sind das sozusagen?
Man muss sich vorstellen, die sitzt an zwei Joysticks und steuert damit Geräte, die über Mini-Schlüsselloch-Technik in den Menschen eingebracht werden und damit steuere ich die, habe eine 3D zehnfach vergrößerte Sicht. Das ist ja super, wenn man das hat, weil man viel besser sieht, wo man operiert und die Struktur sieht. Und kann damit unheimlich präzise und schonend ist man da unterwegs. So, und wir hatten uns überlegt, wie erreicht man die Leute, und Schimmel hat dann eben mit diesem Gerät, da haben wir dann eben mal keinen Menschen unterlegt, sondern sein eigenes Trikot. Und das hat er mit dieser Maschine unterschrieben. Kann man auch auf Social Media finden. Ist ganz lustige Aktion gewesen und hat tatsächlich auch das gemacht, was wir wollten, nämlich, dass ich mit dem Thema beschäftige. Ja. Und genau, die Frage war ja, was muss dann gemacht werden? Ich will nur ganz kurz sagen, Hodenkrebs, und das ist die gute Nachricht, deswegen freuen wir uns auch immer, wenn junge Männer mitmachen und sich früh oder der Tumor früh erkannt wird. Denn Hodenkrebs ist super heilbar. In allen Stadien, selbst wenn es schlimmere, größere oder aggressive Tumore sind, wir haben hier eine Heilungsrate von fast 99%. Ne? Und deswegen macht es auch Sinn, es früh zu erkennen. Und wenn man mal was hat, sich eben auch zu trauen, zum Arzt zu gehen und sagen, jetzt schau da bitte einmal kurz drauf. Denn leider gibt es immer mal wieder auch Fälle, wo man dann doch Angst hat und und das verzögert. Dann wächst das Ding. Dann haben wir schon schlimme Sachen erlebt. Und wenn das auf dem Tisch liegt, dann wirklich die Diagnose hat, kann ich nur sagen, da gibt es die verschiedenen Therapieansätze. Es muss häufig operiert werden. Es gibt in seltenen Fällen auch nochmal Situationen, dass man eine Chemotherapie machen muss. Aber immer mit dem Ausgang, dass da am Ende eine Heilung ist und man sein normales Leben wieder aufnehmen kann. Das kann man gar nicht oft genug sagen. Denn für viele, die betroffen sind, bricht natürlich sofort eine Welt zusammen. Das sind junge Männer, da sind häufig auch die Eltern noch jung. Die drehen durch, denken, um Gottes Willen, hier ist Krebs. Aber so, da kann man nichts dran machen. Man kann es auch nicht verhindern, dass das kommt. Man kann es nur früh erkennen. Und dann ist eben die gute Nachricht, dass die Heilung so gut ist. Das ist ja top.
Ja, super. Also, Herr Professor Dr. Wülfing, ich danke für die Ausführungen. Ich fahre das nochmal kurz so zusammen in meinen Worten. Es kann sozusagen nicht früh genug sein. Es tut absolut nicht weh und es lohnt sich. Also Männer, ab zur Vorsorge.
Ab zur Vorsorge und einen Satz noch in aller Kürze. Wenn dann die Leute ein bisschen älter werden, ab 45, 50 kommt die Prostata hinzu und dort wird tatsächlich dann die Prostata abgetastet. Das haben wir eben noch nicht besprochen. Einmal durch den Darm wird die abgetastet. Überhaupt nicht schlimm, eine Rektaluntersuchung. Weil man damit eben abtasten kann, ob Wertungen in der Prostata sind. Denn Prostatakrebs ist der häufigste Krebs beim Mann in der Altersstufe ab 50. Und alles, was wir zum Hodentumor gesagt haben, stimmt am Ende so jetzt auch für die Prostata. Nämlich früh erkennen lohnt sich. Auch da, Männer, geht sofort.
Super. Besten Dank. Danke euch fürs Zuhören für diesen Moment. Und wir machen gleich weiter mit dem Handball und mit Schimmel und seiner Geschichte. Schimmel, fangen wir ganz vorne an nach diesem kleinen Einschub. Es war Anfang des Jahres 2020 bei dir. Da wurde Hodenkrebs diagnostiziert. Das stelle ich mir wie einen unfassbaren Schock vor. Wie war das bei dir?
Ja, es war genau so. Also die Mannschaft ist zur Vorsorge gebeten worden und ich hatte da, ich weiß gar nicht mehr was, es war irgendeinen anderen privaten Termin, war da gar nicht mit dabei. Und irgendwie ploppte das aber in meinem Kopf immer noch mal auf. Ja, gut, die haben jetzt alle gemacht, komm, könnte ich eigentlich auch mal machen. Und bin dann auf unseren Geschäftsführer zugegangen, habe gesagt, hier kannst du mir dann vielleicht noch mal den Termin nachbuchen, beziehungsweise gib mir mal die Adresse, dann schaue ich da doch mal vorbei. Und,
boah, aber was ein Glück, dass du das
ja, brutal.
Hast, ne? Also wie viele Leute hätten gesagt, ach komm.
Ja, ich hatte dann, also so wie es halt auch so ist, das ist natürlich nicht der Termin, wo man am liebsten hingeht, und ich hatte den auch noch zweimal verschoben irgendwie und bin dann aber irgendwann dann doch hin und ja klar, dann routinemäßige Untersuchung und wenn du dann beim Ultraschall, der Gesichtsausdruck des Arztes reichte eigentlich schon, um zu sehen, so, boah, das, irgendwas ist komisch und ja klar, dann ist man natürlich erstmal geschockt, man hat natürlich als Nicht-Betroffener auch erstmal nicht die allergrößte Ahnung von der Krankheit und hört erstmal nur Krebs und denkt, jetzt ist alles zu spät, was es ja in dem Fall zum Glück nicht ist. Und dann kratzt man dann auch irgendwann wieder mental die Kurve und bin sowieso relativ positiv eingestellter Mensch und deswegen Ist alles gut.
Das merke ich. Also so, ne, wie du hier mit uns quatscht, versteht man, glaube ich, dass da braucht es noch viel mehr, um dich aus der Bahn zu werfen. Zum Glück, das hat ja sicher auch geholfen, sowas zu überwinden. Aber wie schnell ging das bei dir? Bist du dann mental mal diese Nachricht zumindest mal verarbeitet?
Ja, hast? Gut, erstmal erstmal bleibt einem ja gar keine Zeit nachzudenken. Also man ist ja dann Krebs diagnostiziert, dann kommt man automatisch in die Automatismen des deutschen Gesundheitssystems, dann folgt Termin auf Termin, da geht alles auf Schienen und auch alles relativ schnell. Und da muss man sich erstmal wieder erholen von der Operation und bis man dann überhaupt anfängt, darüber nachzudenken, ist ja eigentlich schon eine gewisse Zeit rumgegangen und man denkt auch oft gar nicht an die Menschen, die um einen herum sind, also meine Frau, meine Eltern, meine Freunde, die beschäftigt sowas natürlich auch extrem und für die ist das auch oft gar nicht so leicht, wenn sie es dann mit einem wie mir zu tun haben, der sagt ja, ist alles nicht schlimm, weiter geht's.
Ach krass, du warst sogar eher so der, wie soll ich das sagen, der motivationsmäßig oder hoffnungsmäßig alles hinter sich hergezogen hat, kann man das so sagen?
Ja, ich hack das dann, ist passiert, ist weg, weiter geht's so. Und aber das fällt natürlich nicht jedem so leicht und auch wenn man nicht selbst betroffen ist und das dauert dann teilweise auch ein bisschen länger, bis man das dann erkennt, dass da vielleicht der ein oder andere noch mal drüber reden will.
Ach wirklich, du warst schon so, ey, alles gut und dann kamen noch ein paar und okay, das klingt mega krass. Aber wirklich dann so im Sinne von, also die wollen wissen, wie es dir geht oder musstest du da teilweise sogar wirklich du dann trösten und sagen, ist gar nicht
schon,
so schlimm?
Ja, schon auch, also sowohl als auch.
Krass, okay, aber da wirst du, aber okay, das finde ich schon, aber wie hast du denn das hin? Bist du einfach so grundpositiv im Kopf? Das ist ja schon eine unfassbare Stärke.
Ja, also der eine sagt jetzt, der ist grundpositiv, der andere wird vielleicht sagen, der verdrängt vielleicht auch irgendwas. Es ist natürlich immer ein schmaler Grat, ja, aber ich komme ganz gut klar, so wie ich das mache.
Ja, okay. Und es gibt ein Zitat von dir zu deinem Tumor, da hast du es mal so ausgedrückt, ich habe den harmlosesten der Bösen. Ist denn jetzt alles, also was ist dann gemacht worden? Du hast gesagt, die Schienen des Gesundheitssystems. Ist bei dir jetzt alles cool oder musst du ab und an nochmal nachgucken lassen, was da ist? Und hast du irgendwelche Einschränkungen oder so? Wie ist jetzt dein Gesundheitsstand
sozusagen? Ja, also genau, man hat eine Operation, da wird der Tumor dann entfernt und wenn es gut läuft und sehr früh erkannt wird, dann hat der Tumor halt keine Metastasen gebildet und man muss keine Chemotherapie machen. So war es bei mir zum Glück, weil davor hatte ich schon auch einen gewissen Respekt.
Das glaube ich.
Und deswegen bin ich da noch einigermaßen glimpflich davongekommen. Es gibt natürlich da auch wie bei jedem Krebs verschiedene Tumorarten. Der eine streut schneller, der andere macht dies, der andere ist nur operativ zu entfernen oder auch die Metastasen sind nur operativ zu entfernen. Deswegen hatte ich da ein bisschen Glück. Hodenkrebs an sich reagiert immer super auf eine Chemo. Deswegen ist man auch, also außer der zu operieren ist. Und deswegen hat man da halt auch super Heilungschancen, was man natürlich im Moment der Diagnose erstmal nicht direkt weiß.
Ja. Aber das zum Glück hat, glaube ich, der Professor Wülfing auch gerade noch mal gesagt. Oder wenn, ich weiß jetzt nicht mehr, wir haben auch ein Vorgespräch gehabt, aber er hat gesagt, 99% Heilung.
Genau,
also was ja ultimativ gut ist in dieser Scheißlage, die es ist. Aber man hat total viel Top.
Genau, also wenn es behandelt wird, wird es eigentlich geheilt. Also das eine Prozent der Nichtheilung ist dann vielleicht irgendjemand, der halt sich nicht behandeln lässt. Das muss man auch sagen, ja.
Ja, Und bei dir war das, hast du trotzdem irgendwie, also allein sportmäßig, aber auch im normalen Leben, irgendwie große Einschränkungen gehabt durch die Behandlung?
Nö, das gar nicht. Nee, also klar, eine Operation, da erholt man sich dann 2, 3, 4 Wochen von. Und ansonsten ist alles im grünen Bereich.
Und damit bist du natürlich sozusagen der perfekte Botschafter für den Movember. So, ne? Da arbeitet, glaube ich, der HSV ja auch mit einer Klinik in Hamburg zusammen.
Ja, genau. Also wir haben ja seit diesem Jahr einen neuen Gesundheitspartner oder ein Ärzteteam, die Asklepios-Klinik hier in Hamburg. Und da waren wir letztens auch zum Termin zum Thema Movember, Vorsorge, Männergesundheit, das Schlagwort. Und ja, klar, da kann man natürlich viel Aufklärungsarbeit, was wollte ich jetzt sagen, leisten, genau, viel Aufklärungsarbeit leisten, weil halt natürlich die Männer gerne mal denken, sie sind ja die Unbesiegbaren und nichts kann mir irgendwas. Und das ist wirklich ein leichter Gang zum Urologen, einfach wenn die Zeit gekommen ist, dass man vielleicht für den ein oder andere Tumorart mal eine Vorsorge machen soll, dann soll man das auch einfach machen. Und da ist einfach Aufklärungsarbeit ziemlich wichtig.
Und das weiß ich noch, das hat der Prof auf jeden Fall gesagt, ne? Tut auch alles nicht weh, es wird nur mal getastet und vielleicht gibt es einen Ultraschall. Ne? Ich nehme mal an, das kannst du auch bestätigen, dass die Vorsorge an sich, und bei dir ist sie natürlich leider so ausgegangen, wie es keiner haben will, aber die Vorsorge an sich ist ja eigentlich gar nicht schlimm, oder?
Genau, also die Vorsorge an sich ist überhaupt kein Problem. Das Ding, was halt so ein bisschen bei den Männern im Vergleich zu den Frauen was ich so ein bisschen als Problem sehe, ist, ich meine, die Mädels, die gehen irgendwie mit 14 zum ersten Mal routinemäßig zum Frauenarzt, das ist das Normalste von der Welt. Ja. Und, und die Männer halt einfach nicht. Und ich bin ja in der Nachsorge noch, ich war jetzt vor 2 Wochen da bei meinem Urologen und durch die Erkrankung jetzt auch bei den Fußballern hat es natürlich nochmal eine ganz andere Medienpräsenz bekommen. Ja. Und mein Urologe sagte auch, hat so ein bisschen gesagt, also er kann über sich in der Praxis nicht für jeden 20- bis 30-Jährigen, der nur sagt, ich möchte jetzt hier mal kurz zur Hodenkrebsvorsorge kommen, das kann die Praxis an sich gar nicht leisten. Man müsste einfach vielleicht mit so einem routinemäßigen Besuch mal zum 18. Lebensjahr zur Volljährigkeit machen, dass mal junge Männer ja einfach ein Gefühl dafür bekommen, okay, das ist ein Urologe, der ist da und dafür da, und dann kann man auch in diesem Eingangsgespräch durch Selbstabtasten die Vorsorge ja auch alleine zu Hause betreiben. Das ist ja im Fall des Hodenkrebs möglich. Und dass da einfach so ein bisschen die Hemmschwelle genommen wird, dass ein Urologe ein ganz normaler Arzt ist.
Ja, ja. Ja, ist wirklich interessant, ne? Frauenarzt hört man immer von allen Mädels, die man so im Umfeld hat, muss ich jetzt mal wieder hin, und wir machen das.
So ist es. Ne?
Vielleicht sind wir alle zusammen ein bisschen.
Kann man zusammenfassen, ja, absolut.
der Gedanke kommt einem manchmal auf. Inzwischen so, wie reagieren die Leute denn so, wenn die das, also deine Geschichte ist ja jetzt, für wen sich interessiert, bekannt, so, also. Fragen die Leute da viel nach oder fragen die sorgenvoll nach, was muss ich denn machen, oder wie ist so die Reaktion auf dieses Thema? Du hast ja eben schon gesagt, durch die Fußballer Timo Baumgartl, Marco Richter, es war ja jetzt Sebastian Haller, es war ja jetzt eine Häufung, die einem auch irgendwie Angst gemacht hat, so ein bisschen, ehrlich gesagt.
Ja, absolut, das schon, aber die gängige Reaktion ist witzigerweise halt auch, ach ja, krass, ich muss jetzt auch mal zum Arzt, ich muss jetzt auch mal da alles nachgucken lassen und aber natürlich erst, wenn im engeren Umfeld irgendwas passiert. Klar, die Nachfragen sind natürlich immer noch da. Schimmel, und wie sieht's aus? Ist da alles gut? Ist das jetzt vorbei? Und ja, es ist mehr oder weniger vorbei. Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben, weil man als Krebspatient generell erst nach 5 Jahren als geheilt gilt. Deswegen muss ich so lange auch noch halbjährlich zur Nachsorge. Da wird dann immer noch mal im Blut einfach geschaut, ob da weiterhin alles gut ist. Aber bei mir ist aktuell alles bestens. Kann alle beruhigen.
Super, super. Dann drücke ich dir die Daumen, und ich habe auch nicht das Gefühl, dass du irgendwie sorgenvoll durchs Leben gehst, was mich ehrlich gesagt sehr froh macht.
Sehr gut, sehr gut, dass der Eindruck entsteht.
Ja, na, der ist sehr verfestigt. Das ist nicht nur ein kleiner Eindruck, würde ich sagen. Ich glaube, das ist ja auch mit das Wichtigste. Also ich hoffe, wir haben euch das Thema Movember. Tastet euch gerne selber ab. Ich glaube, der Doc hat ja auch eine, wie hieß die jetzt? Ich glaube, hodencheck.de. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, aber das findet ihr, wenn ihr Lust habt. Ich glaube, das hat er ja auch nochmal gesagt, wo man das finden kann. Und wenn, geht ruhig mal zum Urologen. Tut nicht weh, tut gut und kann im Zweifel sogar richtig helfen. Wie kriege ich jetzt den Sprung zurück zum Handball? Ich lass mir einfach mal wieder helfen, würde ich sagen, und hole noch mal die letzte Sprachnachricht, die wir haben dazu. Heute haben
wer
wir
fehlt
ganz
noch?
Viele. Einschübe. Jetzt darfst du mal raten. Wer könnte noch zu Wort kommen?
Ja.
Aber du kennst so viele Leute wahrscheinlich.
Ja, wir hätten mir jetzt auch schwer getan. Ja, spiel einfach ab.
Ihr hört rein.
Servus, lieber Schimmel. Hier ist Baker. Ich hoffe, du bist immer noch gut gelaunt nach dem Sieg deiner Eintracht am Mittwoch. Und außerdem hoffe ich natürlich, dass du dazu auch noch viele Punkte aus dem Kickbase-Spiel mitnehmen konntest. Aber ich mache mir eigentlich da bei dir gar keine Gedanken. Meine Frage an dich im Rahmen des Podcasts wäre, ob sich mittlerweile etwas geändert hat oder ob es immer noch so ist, dass du beim Fußball die Bälle wie ein ganz, ganz großer reinmachst. Außerdem hoffe ich natürlich, dass Pipo dich weiter deine stählernde Brust auf der Bank trainieren lässt. Da weiß ich ja, da macht dir keiner was vor. Beste Grüße aus Frankfurt. Ciao, ciao.
Besten Dank an Philipp Bauer. Baker finde ich auch. Ist das der gängige Spitzname?
Ja, Baker ist, also hieß schon so, als ich hierher kam. Ist, kann ich keine Geschichte erzählen zu dem Spitznamen, aber Philipp Bauer, ja.
Aber der hat uns ja viele Geschichten aufgemacht. Das mit dem Fußball klang leicht ironisch. Habe ich den Unterton
das
richtig gedeutet?
Das kann gar nicht sein, weil nämlich auf meinem Platz unten in der Kabine oben in meiner Ablage die Torschützenkanone vom mannschaftsinternen Fußball der Hinrunde, weiß ich jetzt nicht mehr. Ja, klar. Nee. Ja, sicher.
Wirklich? Ich dachte jetzt, du gehst dann immer ins Tor, wenn du schon früher beim Torwart warst.
Nee. Vorne drin, kongeniales Sturmduo, letztes Jahr noch mit dem Urmel. Einzelne Spitze.
Oh, das habe ich vorhin vergessen, das kannst du gerne über beide erzählen. Wie ist denn so deine Verbindung zu Manuel Späth und Philipp Bauer? Haben wir da auch so deine mit engsten Buddies getroffen sozusagen?
Ja, also absolut. Zwei super enge Buddies. Habe ich auch noch ein paar mehr in der Mannschaft. Aber mit Manu habe ich natürlich schon ewig zu tun. Und für uns verbindet auch unsere Familien auch eine enge Freundschaft. Mit einem Baker habe ich ein bisschen später kennengelernt, aber auch total auf einer Wellenlänge. Und habe ich direkt ein schlechtes Gewissen, weil wir uns irgendwie die letzten zwei Wochen immer verpasst haben beim Telefonieren. Muss ich gleich mal dran denken, dass ich ihn nochmal anrufe.
Ja gut, wenn wir hier durch sind, genau, machst du direkt. Genau. Da freut er sich bestimmt. Dann kannst du ihm nochmal ein Danke von uns sagen. Die stählerne Brust hat er noch angesprochen. Bist du gerne mal an der Hantelbank oder wie muss ich mir das vorstellen? Oder eher
ja,
nicht so?
Ich habe natürlich im Krafttraining über die Jahre da so eine gewisse Routine etabliert und deswegen bin ich auch sehr dankbar, dass unser Athletiktrainer mit seinen Ideen mich da so ein bisschen außen vor lässt und ich so die Sachen machen darf, die mir gut tun. Und da gehört natürlich Bankdrücken und Bizeps Curls sind natürlich ganz oben bei mir auf der Liste, klar.
Okay. Ja, aber bist du da ein Trainingsweltmeister?
Ja, nee, das würde ich jetzt wirklich nicht sagen, aber ich mache so viel, wie nötig ist und wie viel mir gut tut. Und das mache ich auch.
Kosten-Nutzen-Rechnung sozusagen.
Absolut.
Machst du auch. Und Kickbase, ich bin da ja so ein Freak, wenn ich diese Spiele spiele ich, da geht so viel Zeit bei mir drauf, weil ich es nicht ertragen kann, dann nicht Erster zu werden, dass ich es mir inzwischen selber verbiete. Wie viel Zeit geht für dich mit Kickbase flöten jeden Monat?
Ja, boah, das ist schwer in Stunden zu fassen. Es sind wahrscheinlich, am besten ist es auch, wenn man es sich nicht aufschreibt, weil es, wie du schon sagst, viel Zeit beansprucht, aber ja, wir haben da auch einen Wettbewerb innerhalb der Mannschaft. Würden bestimmt einige sagen, dass wir nicht mal Latten am Zaun haben oder dass es vielleicht auch nicht ganz gesund ist. Aber es gibt natürlich auch noch einen kleineren Geldeinsatz, der aber wirklich auf einem anderen Blatt Papier steht. Also der ist wirklich, da will wirklich jeder Erster werden. Man liest da die Berichte und teilweise dann noch bei der Westfalen-Zeitung den Gesundheitsstand der BVB-Spieler. Also es ist wirklich krank.
So, genau das meine ich. Also das heißt, Kickbase und Handball hält sich bei dir so die Waage, wie viel Zeit da rein investierst?
Also morgens und abends nach dem Aufstehen und vorm ins Bett gehen ist auf jeden Fall nochmal Kickbase angesagt. Das sagt eigentlich schon alles.
Das ist Wahnsinn. Siehst du, genau deswegen schütze ich mich vor dem Zeug. Ey, ich habe einmal eine Saison Comunio richtig durchgezogen und das will ich gar nicht wissen, was ich da an Zeit reingepackt habe. Verrätst du uns auch in dieser internen Tipprunde, die hat uns, da haben wir einen Informanten, was dein Spitzname dort ist in der Tipprunde, in der Kickbase-Runde.
In der Kickbase-Runde, das ist relativ unspektakulär. Schimmel 87.
Ja. Nein, ach so, ich meine, ja. ewiger Zweiter.
Ja, ja. Ja, früher war, ich war lange ewiger Zweiter in Stuttgarter Zeiten. Da war immer wirklich Micha Schweikert Erster und ich war gefühlt immer Zweiter. Habe ich auch wirklich keine Mittel gefunden, an ihm vorbeizukommen. Aber hier habe ich auch schon gewonnen. Also das kann man jetzt so nicht sagen. Ich habe mich jetzt die letzten Jahre mit Lukas Ostenkopf eigentlich immer abgewechselt. Aber dieses Jahr sieht es schlecht aus.
Dann hast du uns doch schon genannt, das Vögelchen,
ja, von dem ja, wir diese Informationen klar, ja,
haben. Oh, aber dieses Jahr sieht es schlecht aus.
Ich
los?
Weiß es nicht. Ich kann es mir auch nicht erklären. Ich setze jetzt nochmal die größte, alle Hoffnung in die WM-Pause, dass da nochmal irgendwas passiert, aber es sieht nicht gut aus.
Gib uns noch deinen Geheimtipp für die Rückrunde. Auf wen setzt du? Einen Spieler?
Der kann es nur einen geben. Meine große Hoffnung, Florian Wirtz. Ah, den habe okay. Ich jetzt lange durchgeschleppt mit Verletzung der muss liefern, sonst wird es eng.
Ja, boah, hoffentlich. Ich meine, das ist so ein geiler Spiel.
Ich wollte gerade sagen, also da kann man ja auch nicht nur für mich und Kickbase hoffen, sondern auch für den Fußballer Florian Wirtz, dass das wieder was wird, ja.
Genau. Ehrlich gesagt für ganz so Fußball Deutschland, weil der würde uns nicht so schlecht tun, wenn der jetzt auch WM spielen könnte. Schimmel, abschließend noch, haben wir ja schon drüber sinniert, dass du gar nicht mehr der Jüngste bist mit 35. Wie lange ist denn noch geplant? Wie lange soll es denn noch eigentlich gehen? Wie lange willst du noch Handball spielen?
Ja, ne gute Frage. Plane ich eigentlich gar nicht, beziehungsweise plane ich nur so insofern, dass ich sage, wenn ich jetzt wirklich jeden Tag Schmerzen habe, aus dem Bett aufstehe und mir denke, was tue ich mir hier selber an, dann ist es auf jeden Fall schon zu spät. Da will ich auch gar nicht hinkommen, aber mittlerweile, dadurch, dass sich meine Spielzeiten natürlich auch ein bisschen reduziert haben, beziehungsweise früher immer 60 Minuten, da war ich wirklich vom Spiel auch wirklich ein paar Tage gerädert. Mittlerweile hält sich das ja so ein bisschen in Grenzen. Ich habe immer noch meine Spielanteile, aber ich bin einfach nach dem Spiel nicht mehr so fertig und das tut mir auch einfach gut. Ich bin noch fit und deswegen setze ich mir da jetzt zeitlich kein Limit, dass ich sage, ja, jetzt noch ein Jahr, jetzt noch zwei Jahre, aber ich will auf jeden Fall noch vier Jahre, ist in meinen Augen Quatsch. Also klar, ich bin in einem Alter, da schaut man auch ein bisschen kurzfristiger, vielleicht dann auch von Jahr zu Jahr, aber solange das mir weiterhin so viel Spaß macht, wir weiterhin ich sehe, dass wir was entwickeln, wir zusammen was entwickeln und dass solange das mir noch Spaß macht und mir nicht alles wehtut, bin ich auf jeden Fall noch am Start.
Und du bist ja ein unglaublich vereinstreuer Typ. Merkt man allein, wie wenig Vereine wir durchgegangen sind. Es waren gerade mal drei Stück, wenn man diese Fusion als einen zählt sozusagen, ne? Nochmal woanders hin, dann auch eher nicht geplant?
Man weiß nie, man soll niemals nie sagen, aber ist aktuell definitiv nicht geplant. Ich habe hier aktuell alles, was ich brauche. Ich fühle mich wohl. Wir haben eine tolle Mannschaft. Ich wohne in einer tollen Stadt und deswegen gibt es jetzt erstmal keine größeren Pläne. Aber hätte ich jetzt auch nichts gegen. Ich habe ja vorhin mal das Ausland angerissen. Klar, irgendwann ist die Zeit auch abgelaufen, wann sowas möglich ist. Aber wenn es, wie der Urmels gemacht hat, nur ein Jahr ist, dann ist alles möglich, sage ich mal.
Jeden Tag hat der
Bild nervig. Ekelhaft.
War irgendwann wirklich stinksauer. So ein richtiger Poser, der Typ. Aber gut, stimmt. Du bist in so einer schönen Stadt, ne? Von Hamburg. Wenn man sich stadtmäßig nochmal verbessern will in Deutschland, kann man nur nach München gehen. Da gibt es nun mal leider keinen Bundesliga.
Das, wenn du bist du ein großer. Wohnst du in München, du Schmieso, oder? Ja,
ich bin
okay.
Ich muss das
hier war
so
nicht
vertreten.
So gut vorbereitet wie du. München kann man schon aushalten. Ja, das stimmt.
Was ist denn so dein Plan nach der Karriere? Gibt es da Überlegungen?
Ja, das ist auch natürlich eine Frage, die man irgendwie als Handballspieler so ab dem 22. Lebensjahr konsequent gestellt bekommt. Und also anfangs habe ich da noch versucht, mich irgendwie für zu rechtfertigen. Aber wenn ich jetzt mit 24 einen Plan in der Schublade gehabt hätte, dann wäre der jetzt wahrscheinlich auch schon sechsfach überarbeitet. Deswegen gibt es da jetzt keine Musterlösung, aber ich mache jetzt auch mit Lukas Ossenkopf, dem ewigen Zweiten bei uns im Kickbase, bald mal die C&B-Trainerlizenz hier damit ich mal die Lizenz schon mal habe. Also Trainer wäre auf jeden Fall was ich mir vorstellen kann. Mein Handball ist nun mal Das, was ich mein Leben lang mache, was ich ganz gut kann und wo ich vielleicht auch ein bisschen was von weiß. Und deswegen wäre das vielleicht auch was ich in Zukunft machen will. Aber in welcher Form, da gibt es jetzt keine konkreten Pläne. Aktuell bin ich Spieler und das bleibt auch noch hoffentlich ein bisschen so.
Ja, ja. Ey, ich finde das aber auch, also ich finde das völlig richtig, wenn ich so einen geilen Job hätte und mir dann einer sagt, ja, aber jetzt sag doch mal, was machst du denn in 15 Jahren? Da würde ich auch sagen, ja. Frag mich in 14 Jahren und 11 Monaten und lass mich in Ruhe. So, also das kann ich komplett verstehen. Schimmel, es war sehr, sehr cool. Wir machen noch ein letztes kurzes Break, dann kriegst du noch ein kurzes Fragengewitter und dann hast du es auch endlich überstanden.
Alles klar.
Wir sind gleich wieder da. Schimmel, ich bin ja, man könnte fast sagen, Social Media Fanatiker. Da verplemper ich meine ganze Zeit wie du bei Kickbase. Und jetzt wollen mich auch noch alle Leute zu TikTok bewegen. Ich überlege mir das. Du hast ja gar kein Social Media.
Ja, bist du richtig, bin. Ja.
Wo würdest du dir dann am ehesten eins machen, wenn ich dich jetzt zwingen würde und sagen würde, du musst? Was wäre dann dein Netzwerk? Ich meine, du kennst ja wahrscheinlich alle.
Jein. Also ich muss sagen, TikTok, klar, grob weiß ich, um was es da geht, aber ja, so einen wirklichen Plan habe ich ehrlicherweise nicht. Ja, dumme Videos. Ja, okay. Schön zusammengefasst. Auch schon alles dazu gesagt, warum ich auf keinen dieser Plattformen bin. Ich kann natürlich den Nutzen, den diese Plattformen für viele Personen haben, nachvollziehen. Das ist keine Frage. Aber ja, ich meine, das ist alles so gestellt und erstens verplempert man viel Zeit damit, es ist eigentlich alles nur Schwachsinn und meistens nicht die Wahrheit und deswegen habe ich für mich entschieden, dass ich meine Informationen über andere Kanäle einhole.
Okay. Aber die hat es gar nichts mit diesem, manche sind ja auch sagen, nee, da nehme ich mich raus, da werde ich nur beleidigt, wenn ich mal einen Fehlwurf habe oder so, damit
hat's bei dir gar nichts zu tun.
Du hast keinen Spaß an dem Senden, genau, sozusagen. Genau. Verstehe. Ich hörte, du bist ganz gerne mal auf Sylt unterwegs. Gibt's da einen Hotspot, den du empfehlen kannst?
Ja, also das kam jetzt auch erst durch die Zeit, als ich nach Hamburg gekommen bin eigentlich. Ja, also Sylt ist einfach eine wunderschöne Insel. Hat jetzt nichts hier mit High Society oder sonst irgendwas zu tun. Will ich auch ganz klar betonen. Das hat einfach eine wunderschöne Landschaft. Und Hotspots gibt es da genug. Und einfach die Ruhe da. Vor allem auch mit, ich habe zwei Hunde. Denen gefällt es da auch super. Und da kann man einfach eine wunderschöne Zeit verbringen. Deswegen, also einzelnen Hotspot kann ich gar nicht sagen.
Ich weiß noch, bei mir ist jetzt echt, glaube ich, 20 Jahre her oder so, dass ich da war. Mir ist heute noch die, wie heißen die hier, die dicken Kartoffeln da, Backer, ihr wisst doch, was ich meine, hier, die dicke Kartoffel und dann Fettkrabben oben drauf.
Baked Potato.
Ich kenne den Laden nicht, aber wissen eh. Nee. Ja, irgendwie, also so
also eine Ofenkartoffel, ja, gut.
Ofenkartoffel mit fetten Nordseekrabben oben drauf. Ach, bei Gosch, kann ich das einmal sagen. Das, Alter, es ist 20 Jahre her, ich habe das immer noch
im Geschmack Kopf, auf der Zunge.
Geschmack, als wäre es gestern. Ist crazy, wirklich, ist echt crazy. Da habe ich mal meine Empfehlung abgegeben. Wir haben vorhin schon mal kurz drüber geredet hier, wie wäre es mit nach München ziehen? Nein, das war natürlich nur ein Spaß, aber Tegernseer Spezial ist dein Lieblingsbier, obwohl du ein so grob im Schwabenland lange warst und jetzt im Norden bist. Wie kommt denn das?
Das kann ich gar nicht so genau sagen. Der hat hier der Getränkehändler meines Vertrauens mal im Angebot gehabt und wenn es mal so weit ist, dass ich einen Kasten hier mitbringen muss für die Mannschaft, dann bringe ich ganz gern mal den Tegernseer Spezial mit. Darf jetzt ein guter Kumpel von mir, der für eine andere Brauerei arbeitet, vielleicht nicht hören, aber aber ist einfach, München, weiß der selbst, Schmieso, gibt es ganz gutes Bier, ne?
Ja, das ist. Da bin ich allerdings, das steht mir nicht zu, also ich bin auf so eine ganz skurrile Art und Weise, ich kann ja so mit Patriotismus und so jetzt nicht so viel anfangen, aber irgendwie aufs bayerische Bier bin ich auch stolz, obwohl ich selber fast überhaupt
kein
Bier
trinke. Machst du wie Mario Basler, nur Wodka Lemon, oder?
Ja, sagen wir mal so die Richtung, da bist du schon auf einem guten Pfad. Ja, ich bin in der Tat Longdrinker. Das hast du absolut richtig erkannt.
Jetzt habe ich noch einen, da bin ich ja fast, also so, du bist doch so ein witziger, spritziger Typ. Und jetzt steht hier noch auf meinem Zettel von meinen Informanten, du gehst leidenschaftlich gerne spazieren.
Natürlich.
Was ist das
ja, natürlich
denn?
Auch ein Stück weit, weil der Hund bewegt sich ja schlecht von alleine. Ein bisschen ja. meinen ja, vierbeinigen okay. Mitbewohnern geschuldet. Ja, aber klar, also ich hätte jetzt auch nicht unglaublich viel Spaß am Spazierengehen ohne die Hunde. Deswegen habe ich das auch so durch die Hunde, muss man sagen. Ja.
Okay. Aber dafür, das ist ja auch geil, ne? Dass man mal, bei mir geht's ähnlich. Ich freue mich dann immer, wenn ich es durchgezogen habe mit einem Kumpel, aber mich muss eigentlich auch immer jemand aus dem Haus holen, dass ich mal so, rausgehe, obwohl es so sinnvoll ist.
Ja, absolut. Hol dir einen Hund, dann hast du jemanden, der sagt dir schon Bescheid.
Ob das verantwortungstechnisch bei meinem Leben
wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich
das wage ich
nicht,
mal zu bezweifeln. Das lassen wir mal lieber. Schimmel, noch zwei handballtechnische Sachen. Wer ist eigentlich der beste deutsche Linksaußen aller Zeiten für dich?
Ah, da würde ich jetzt wirklich, ohne meinem Trainer natürlich zu nahe zu treten, aber nee, wer mich als Jugendlicher einfach wirklich begeistert hat, ist einfach der Kretsche. Einmal die Persönlichkeit, die Würfe, der hat einfach alles so ein bisschen anders gemacht als die anderen und das fand ich damals echt cool und deswegen kann ich da nur ihn nennen.
Okay, also ist ja immer so ein bisschen, für mich ist es ja gefühlt spannend, dass du Toto noch mit rein wirst. Für mich ist ja gefühlt immer die Kretsche-Uwe-Diskussion.
Ja, gewinnt der Kretsche aber für mich um Längen.
Ui, oh, okay.
Sorry Uwe, aber...
Ich habe Uwe mal selber gefragt, weißt du, was der gesagt hat?
Nee.
Ja, also ich finde schon, dass ich am Ende der Bessere bin.
Ja, dass der Uwe natürlich ein überragender Linksaußen ist, das steht ja mit einem krassen Handgelenk, weiß jeder, das steht ja außer Frage, aber ja, der Kretsche ist einfach eine Persönlichkeit, nochmal auf einer anderen Ebene mit seinen verrückten Dingen, die er gemacht hat und hat auch nicht interessiert, was andere über ihn sagen, hat einfach sein Ding gemacht und das hat mich einfach damals besonders beeindruckt.
Er ist doch gefühlt auch immer noch der deutsche Handballer, oder? Ich schätze mal so familienduellmäßig nennen sie einen deutschen Handballer, da würden 95 oder 90 auf Kretsche kommen.
So ist es, so ist es.
Gefühl, ne? So, und dann versuche ich es nochmal, Schimmel. Wann wird denn der HSV eigentlich Meister?
Ja, jetzt willst du es aber nochmal wissen auf die letzte Frage, ne? Ey, der Weg ist noch lang, aber ja, das, ich meine, hohe Ziele, klar, aber sollte man sich stecken und Hamburg hat eine Tradition, war schon mal Meister, warum sollen sie es nicht irgendwann wieder werden? Ich werde es als Spieler wahrscheinlich nicht mehr erleben, so viel kann man schon mal sagen, aber
ich brauche jetzt
20, dann 2035.
Oh, okay, aber das ist ja absehbar, also das ist okay, aber warum auch nicht? Wir sprechen uns dann 2035 in meinem Podcast, wie auch immer er dann heißt, wieder und diskutieren das nochmal, warum es geklappt hat oder warum es nicht geklappt hat dann. Und dann habe ich noch die obligatorische letzte Frage. Mensch, Schimmel, hast du einen Gast, wo du sagen würdest, lad den doch mal ein, mit dem kann man sehr geil schnacken?
Puh, ja, wenn ich mich jetzt auch noch ein bisschen besser vorbereitet hätte, hätte ich natürlich einen aus der Pistole schießen können.
Das ist die häufigst genannte Antwort auf diese Frage. Es ist so geil.
Habe ich einen Gast? Ja, Mario Basler.
Oh, das ist eigentlich... warum eigentlich nicht? Wir können mal so ein Crossover machen, ne?
Das Denk mal drüber nach.
Das mache ich. Dann soll der mal ein bisschen was über Handball... Ich stelle ihm dann aber auch nur Handballfragen.
Kommst du nicht weit.
Dann hat er mich wahrscheinlich nach 10 Minuten so gefressen. Aber warum nicht mal so ein Crossover machen? Das behalte ich im Kopf. Da bist du auf jeden Fall mit einem um die Ecke gekommen. Den hat definitiv noch keiner
Sehr gut.
Schimmel, ich sag dir nochmal tausend Dank. Das war wirklich eine Riesenfreude, mit dir so locker zu schnacken. Sehr, sehr cool. Und auch danke nochmal. Ich finde das alles andere als selbstverständlich, dass du uns deine Krankheitsgeschichte nochmal so erzählt hast. Und wer weiß, wofür es gut ist, sage ich mal. So machen wir es ja, ne? Damit auf das Thema einfach aufmerksam gemacht wird. Ich danke dir sehr.
Spaß gemacht.
Ich danke euch fürs Zuhören. Danke dir. Lasst uns gerne ein Abo da. Lasst uns ein Like da. Abonniert den Podcast, dann kriegt ihr immer mit, wenn neue Folgen da sind. Wir hören uns in 2 Wochen wieder mit Hand aufs Herz. Macht's gut.